Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Freue mich, dass so viel Interesse daran ist, die Zukunftsimpulse Rudolf Steiners kennenzulernen und überhaupt ein bisschen was über Rudolf Steiner kennenzulernen. Ich sehe sehr viele neue Gesichter auch dabei, viele Bekannte, viele neue Gesichter. Ich weiß nicht, was ich voraussetzen kann über Rudolf Steiner, aber wir werden versuchen, einmal guten Abend, nur hereinspaziert. Ich werde versuchen, ein bisschen einmal aus den Grundlagen heraus des Werkes Rudolf Steiner zu entwickeln, welche vielfältigen Impulse eigentlich daraus entstanden sind, die heute teilweise sehr gut in der Welt vertreten auch sind. Wenn man denkt an die biologisch-dynamische Landwirtschaft etwa, die schon eine sehr weite Verbreitung gefunden hat, die man in vielen Ländern der Welt bereits praktisch angewendet findet, die Waldorfpädagogik, die ebenfalls weltweit vertreten ist und eine sehr, sehr wichtige Sache in meinem Empfinden nach ist, weil gerade in der Pädagogik also ein sehr, sehr großes Nachholbedürfnis besteht und das Bildungssystem überhaupt nach einer sehr starken Änderung verlangt in Wahrheit. Etwas, was weniger bekannt vielleicht bis jetzt geworden ist, dass Rudolf Steiner auch sehr starke Impulse gegeben hat zur sogenannten Dreigliederung des sozialen Organismus. Das heißt, eine neue Art, wie man das Staatsleben, das Kulturleben, das Rechtsleben, das Wirtschaftsleben gestalten könnte, sodass dass es also in fruchtbarer Weise wirkt und gewisse Krisensituationen, die man auch heute sehr deutlich bemerken kann, eben dann nicht entstehen würden oder zumindest nicht so leicht entstehen würden. Also wenn ich denke etwa an die Probleme, die man mit dem Bankensystem, mit dem Finanzsystem in letzter Zeit gehabt haben und ich habe nicht den Eindruck, dass sehr viel gelernt wurde aus den Problemen. Also so kurze Zeit hat man ein paar Versuche gemacht, das auszubessern und jetzt geht es munter weiter wie vorher. Und da sind einfach sehr viele ungesunde Elemente drinnen. Natürlich aus Profit, ja, aus allen möglichen Gründen heraus, ist sicher auch nicht so leicht von heute auf morgen zu ändern, aber es gibt also doch eben von Rudolf Steiner sehr grundlegende Ideen, wie man das langsam zu einer anderen Richtung hin entwickeln könnte. Und zwar in einer durchaus, sage ich mal, realistischen Weise. Also Rudolf Steiner rechnet jetzt nicht darauf, dass in 10 Jahren alle Menschen plötzlich altruistisch werden und nur mehr an den Nächsten denken. Wenn man darauf ein soziales System bauen will, würde man wahrscheinlich scheitern. Das muss man einfach realistisch genug sein und die Menschen nehmen zunächst einmal, wie sie sind. Aber man kann ein Umfeld schaffen, in dem sich, wie soll ich sagen, die besseren Impulse auch besser ausleben können. Aber das werden wir dann im Detail besprechen. Ja, so gibt es viele andere Gebiete noch. Für die Kunst hat Rudolf Steiner viele Anregungen gegeben, eigentlich für alle Bereiche der Kunst, ohne dass er von sich selbst behauptet hat, jetzt der große Jahrhundertkünstler zu sein. Aber er hat einfach gewisse Anregungen gegeben auf vielen Gebieten, also etwa für die Architektur. Wenn Sie denken, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Goetheanum in Dornach kennen, als den Musterbau sozusagen, dieses Goetheanum, das heute steht, das ist ein Betonbau, das sehr stark plastisch gestaltet, nach inneren Gestaltungsgesetzen. Es gab vorher noch ein erstes Goetheanum, das war ein Holzbau, der aber dann noch zu Lebzeiten Steiners niedergebrannt ist, durch einen Brandanschlag von Gegnern Rudolf Steiners. Und also da hat er in der Architektur neue Impulse entwickelt, ebenso aber wirklich durchgestaltet bis ins Detail hinein, also sei es Sitzmöbel, sei es Kaminvorsätze, sei es die Fenstergestaltung, also es ist eine durchgehende Gestaltung, wo die Dinge eben ausdrücken sollen, wofür sie geschaffen sind. Also das heißt, man könnte modern könnte man sagen, es gibt ein eigenes Rudolf Steiner Design, wenn Sie so wollen. Er hat Impulse gegeben für die Malerei, insofern eben um auch geistige Inhalte zum Ausdruck zu bringen, was ja sehr schwer ist, weil etwas Geistiges ist eben nicht sinnlich, die Malerei ist aber etwas Sinnliches. Wie kann ich die Malerei so gestalten, dass sie aber trotzdem den Betrachter auch hinführt zum Geistigen, dass es sozusagen der Betrachter, ich möchte fast sagen, durchsehen kann durch das Bild hindurch auf das Geistige, dass das so eine Art Perspektive eröffnet in weitere Gebiete. Naja, und so für viele Gebiete, also für das Plastizieren, für das Gestalten von Holz und dergleichen. Also da gibt es sehr viele, da gibt es sehr viele Dinge. Wollen wir uns das vielleicht einmal aber aus den Grundlagen heraus ansehen, aus denen das alles kommt? Die Grundlagen hat eben gegeben Rudolf Steiner durch seine Anthroposophie. Anthroposophie heißt, wenn man es wörtlich übersetzen will, so viel wie Weisheit vom Menschen, Weisheit über den Menschen. Also es geht im Kern darum, oder im Kern der Anthroposophie steht ein ganz bestimmtes Menschenbild, ein ganz bestimmtes Bild, das vom Menschen ist und das eben umfasst nicht nur, wie es heute eher üblich ist, die körperliche Dimension des Menschen, also dessen, was man physisch an ihm fassen kann, sondern indem in gleicher Weise erfasst wird die seelische und die geistige Dimension des Menschen. Und zwar als wirklich, möchte mal sagen, bis zu einem gewissen Grad eigenständige Glieder des Menschen, die noch zum Körperlichen dazukommen. Während ja heute namentlich aus der gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Betrachtung der Mensch eher angesehen wird so, dass alles, was seine seelischen und geistigen Erlebnisse sind, seine seelisch-geistigen Tätigkeiten sind, dass das eher nur ein Ausdruck dessen ist, was im Körper passiert. Also die Realität ist sozusagen das Körperliche und dem Seelischen liegt dann zugrunde, ich weiß nicht, Gehirnvorgänge und dergleichen und darin erschöpft es sich. Und das ist aber ein etwas zu enges Bild des Menschen. Zweifellos sind Tätigkeiten des Körpers, namentlich Nervenvorgänge und alles Mögliche, notwendig, dass wir unser Bewusstsein haben, so wie wir es heute haben, als irdisch verkörperter Mensch. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Seelische und das Geistige des Menschen nur von dem abhängt. Es wird beeinflusst dadurch, zweifellos, aber es ist nicht aus dem entstanden. Also dieser Reduktionismus, möchte ich sagen, wo man heute alles aufs Physische reduzieren will, ist eine sehr einseitige Dimension. Das ist einfach ein Charakteristik unseres Zeitalters heute. In früheren Zeitaltern hat man anders gedacht, man wird in späteren Zeitaltern sicher auch anders denken. Das soll jetzt keine Kritik im Grunde an der Naturwissenschaft etwa sein, die jetzt die körperliche Dimension etwa des Menschen untersucht und feststellt, weil da gibt es sehr viel Interessantes zu entdecken und namentlich dann, wenn man es zusammenschaut mit dem, was sich im Seelischen, im Geistigen tut, wird es noch interessanter. Also gerade aus der Perspektive der Anthroposophie lernt man eigentlich gerade auch die Betrachtung des Physischen erst so richtig schätzen und oft, sage ich mal, erst richtig verstehen in Wahrheit. Also der Mensch ist ein Wesen, das mehrere Ebenen umfasst, könnte man sagen. Das wirft natürlich zugleich auch, sage ich mal, viele Fragen über das spirituelle Leben, über das religiöse Leben auf, wenn Sie so wollen. Also auch die Frage, was passiert etwa mit dem Menschen nach dem Tod oder wo ist der Mensch oder ist er überhaupt vor der Geburt? Zum Beispiel. Also das sind ja Fragen, die man heute meistens gar nicht einmal ernsthaft stellen darf irgendwo. Weil der Mensch fängt an halt als physisches Wesen aus irgendeinem Zellhaufen und dann am Ende mit dem Tod zerfällt das halt dann irgendwann einmal. Aber vielleicht gibt es da doch noch andere Dimensionen. Klar ist, selbst wenn etwas vom Menschen überbleiben sollte nach dem Tod, dass die Bewusstseinsart, die er haben wird, anders sein wird, als wir sie hier auf Erden haben, weil physische Sinnesorgane und ein physisches Gehirn haben wir dann sicher nicht mehr. Aber vielleicht bleibt was anderes über. Also es ist eine sehr, sehr weite Dimension. Um dieses Menschenbild des Rudolf Steiners zu verstehen, na, fangen wir vielleicht einmal mit relativ einfachen, auch möchte ich dazu sagen, sinnlich zu erfassenden Dingen an. Rudolf Steiner hat, wenn er den Menschen einmal nach der körperlichen Struktur betrachtet, gesprochen von einer Dreigliederung des menschlichen Organismus, die man eigentlich sehr leicht bemerken kann. Die Dreigliederung besteht darin, dass der Mensch also ein Nervensinneszentrum hat, das vornehmlich im Kopf konzentriert ist,
was auch unser stärkstes Bewusstseinszentrum ist, könnte man sagen. Dann gibt es eine mittlere Ebene des Menschen, das nennt Rudolf Steiner das rhythmische System, rhythmisch deswegen, weil hier sich sehr viele rhythmische Prozesse abspielen, also namentlich das, was mit Herzschlag, mit dem Kreislauf, der daran hängt, zu tun hat und mit der Atmung andererseits, also sehr stark rhythmische Prozesse, die sind in der Mitte. Und dann gibt es das eigentliche Stoffwechsel-Gliedmassensystem, wie es Rudolf Steiner nennt, also das, was mit den Verdauungskräften zu tun hat, dort, wo die ganze Stoffwechselenergie, wenn man so will, produziert wird und was auch die Grundlage der Willenstätigkeit des Menschen liefert. Nicht wahr? Willenstätigkeit üben wir zunächst einmal vor allem mit den Gliedmassen aus. Man kann sie dann natürlich auch mehr verinnerlichen, mehr vergeistigen und man kann etwa auch in das Denken Willen hineinschicken. Also wenn ich zum Beispiel einen Gedanken konzentriert festhalte und verhindere, dass die Gedanken dauernd hin und her huschen von einem zum anderen, sondern mich wirklich konzentriere, so ist das eine Willenstätigkeit, die ich jetzt ins Denken hineingeschickt habe. Also daher dürfen Sie sich auch diese Dreigliederung des Organismus nicht vorstellen als eine Dreiteilung einfach, sondern alle diese Glieder wirken ineinander und miteinander. Wenn Sie etwa nehmen das Nervensinnesystem, wenn Sie die Fingerspitzen hernehmen, da ist es sehr stark vertreten. Eigentlich gehören die Arme zum rhythmischen System grundsätzlich einmal, aber die Fingerspitzen haben sehr stark die Funktion des Nervensinnesystems. Wenn wir etwas betasten wollen, betasten wir es mit den Fingerspitzen, wahrscheinlich eher nicht mit dem Handballen, da werden wir nicht sehr viel erkennen. Also da sind wir sehr fein sensitiv, sehr fein wahrnehmend. Täto mit den Zehenspitzen etwa, wenn wir irgendwo durch einen dunklen Raum tasten und uns vorwärts tasten, dann werden wir auch eher mit den Zehenspitzen einmal schauen, was da los ist, weil da sind wir sehr empfindlich, sehr, sehr fein wahrnehmend. Also diese drei Glieder durchziehen eigentlich den ganzen Organismus, den ganzen Körper in Wahrheit, sind aber zentriert, also strahlen von einem Zentrum aus, könnte man sagen. Diese Dreigliederung des Organismus hat aber auch gewisse Folgen für unser Seelenleben überhaupt. Nämlich in Wahrheit dient der ganze Organismus auch als ein Werkzeug unseres, zumindest irdischen Seelenlebens. Das heißt, wenn wir hier in einem menschlichen Körper auf Erden leben, dann bedienen wir uns für unser Seelenleben auch des ganzen Organismus als Werkzeug. Und zwar nicht nur dessen da oben. Das ist nämlich das Interessante. Heute geht also die Forschung sehr stark darauf auf, das Seelenleben immer zu reduzieren nur auf die Gehirntätigkeit, nur auf das, was sich oben im Kopf abspielt. Aber in Wahrheit hat der ganze restliche Organismus auch einen großen Einfluss auf unser Seelenleben. Also etwa die Atmung, ganz stark. Nun hat die Atmung es weniger zu tun mit dem Denken. Und nur das Nervensinnesystem nämlich vermittelt uns am ehesten das, was wir in Gedanken erleben. In Gedanken und an sinnlichen Wahrnehmungen erleben. Wenn wir mehr in die Mitte gehen, dann ist es das Werkzeug des Gefühlslebens, das primäre Werkzeug des Gefühlslebens. Beobachten Sie sich einmal selber, wenn man in Atemnot gerät, bekommt man sofort Angstzustände. Wenn Sie jetzt eine Beklemmung spüren, wird man sofort ängstlich, hat sofort eine unmittelbare Wirkung auf das Gefühlsleben, auf das Empfindungsleben. Und zwar ohne intellektuelle Überlegung dazwischen. Also man sagt nicht, ich habe Atembeklemmung, ich muss mich jetzt fürchten. Sondern es geht unmittelbar. Und nachher vielleicht erkennt man die Ursache, wie es zusammenhängt. Aber das geht unmittelbar. Das heißt, das physische Werkzeug des Fühlens ist das rhythmische System. Und der Wille, der geht aus vom Gliedmassen-Stoffwechselsystem. Die Kraft kommt sozusagen aus dem Stoffwechselsystem heraus und dann in den Gliedmassen betätigen wir den Willen. Und man kann ihn aber dann, wie wir vorher schon gesagt haben, auch natürlich zurücknehmen und sozusagen vergeistigen, mehr ins Geistige hineinnehmen. Dann nehmen wir die Gliedmassentätigkeit zurück und tragen sie bis ins Denken etwa hinauf. Das geht also sehr wohl. Und dieses, ich möchte sagen, physische Werkzeug, also dieses dreigliedrige physische Werkzeug, dient vor allem aber auch dazu, dass wir uns des eigenen Seelenlebens bewusst werden. Das ist nämlich die eigentliche Aufgabe. Wenn Sie das Nervensinnesystem, also das Nervensystem vor allem hernehmen, dann ist das so eine Art, ja, man könnte sagen, Spiegelungsorgan für die eigentliche geistige Tätigkeit, die wir ausüben. Nicht wahr, es ist heute die verbreitete Meinung, dass das Gehirn das ist, das denkt. Das ist aber gar nicht wahr. Die eigentliche Tätigkeit des Denkens läuft unabhängig vom Gehirn ab, aber sie spiegelt sich wieder in der Gehirntätigkeit. Und durch diese Widerspiegelung wird sie uns erst bewusst. Wir denken ja vielfach auch sehr viel unbewusst. Also vieles von uns läuft unbewusst, auch im Denken. Wenn Sie sich beobachten, mal so in einer stillen Minute, kann man direkt sehen, wie so im Hintergrund des Bewusstseins alle möglichen Gedanken durchziehen in Wahrheit. Also wir denken den ganzen Tag viel mehr, als uns bewusst wird. Wir fühlen noch viel mehr, auch als uns bewusst wird. Das läuft im Hintergrund ab. Aber wenn wir jetzt das heranbringen, ganz stark an die Gehirntätigkeit, dann wird es uns zurückgespiegelt und dann wird es uns bewusst. Also es ist eine Art Spiegelungsorgan für die eigentlich geistige Tätigkeit. Und das Interessante ist, das Denken selber ist die Kraft, die überhaupt erst das Gehirn einmal ausbildet, die es baut. Wenn Sie denken an das kleine Kind, das geboren wird, da ist das Gehirn noch relativ wenig ausgebildet. Ich meine, natürlich, die Grobstruktur ist einmal da, aber die Feinheiten der Faltung, die Feinheiten der Vernetzungen, die da drinnen sind, die Feinheiten der ganzen Nervenzellen, wie die angeordnet sind, und zwar ganz individuell anders bei jedem Menschen, zwar ähnlich bei allen, aber doch mit wichtigen individuellen Unterschieden. Das ist so charakteristisch, wie der Fingerabdruck charakteristisch ist. Das wird eigentlich durch eine Tätigkeit gebaut, die mit dem Denken verwandt ist. Und erst wenn diese Tätigkeit abgeschlossen ist und das Gehirn sozusagen fertig ausgebildet ist, dann werden wir fähig, dieselben Kräfte zu verwenden, um sie ins Bewusstsein zu spiegeln. Also das heißt, das Denken baut sich eigentlich aus der organischen Vorlage sein eigenes Spiegelungsorgan. Und wenn das fertig ist, dann beginnt das intellektuelle Denken, also so der erste Anfang, so weiß ich nicht, ums dritte Lebensjahr herum, aber noch sehr wenig, also ein kleines Kind kann noch nicht wirklich abstrakt oder so denken, da fängt es erst an, ein größerer Schub kommt dann in der Vorpubertätszeit, also so im 12. Lebensjahr, da fängt dann alles sehr gescheit zu werden, man weiß noch alles besser. Also da erwacht das Denken ganz stark. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo in etwa die Gehirnbildung im Wesentlichen abgeschlossen ist. Zumindest neue Nervenzellen werden dann nicht mehr gebildet. Spätestens ab der Pubertät werden keine neuen Gehirnzellen mehr gebildet. Das ist ganz interessant. Mit denen müssen wir auskommen bis zum Lebensende. Ja, im Gegenteil. Wir müssen sogar mit immer weniger auskommen, weil täglich, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Gehirnzellen absterben. Und trotzdem, wenn wir Glück haben, bleiben wir bis ins hohe Alter noch fit und vital im Denken zumindest, auch wenn wir körperlich ein paar Gebrechen haben. Aber, da komme ich jetzt auf, vielleicht gleich wieder auf ein ganz anderes wichtiges Gebiet, anthroposophische Medizin. Ein sehr interessanter Zusammenhang, den Rudolf Steiner aufgezeigt hat, und von dem man eigentlich, also wenn man das Leben heute beobachtet, durchaus bestätigen kann. Wenn ich diese Kräfte, die in der Kindheit notwendig sind, um die Gehirnstruktur auszubilden, wenn ich die frühzeitig abziehe, um intellektuell zu denken, das heißt, wenn ich die Kinder schon vor der Schule oder im Kindergarten oder so schon versuche, also intellektuell zu trainieren, dann ziehe ich mit Gewalt eigentlich Kräfte ab, die jetzt noch tätig sein sollten, das Gehirn fertig auszubilden. Das heißt, wenn ich diese Kräfte abziehe, dann ist im Endeffekt das Gehirn nicht voll oder nicht gut genug ausgebildet. Und das erzeugt Schädigungen, die dann im spätesten Alter herauskommen, nämlich. Gleich merkt man das gar nicht. Aber dann, wenn der Mensch also älter wird, das heißt, ich sage einmal, der natürliche Verfall des Gehirns voranschreitet. Und das ist eben einfach einmal eine Tatsache. Das Gehirn ist so ein Organ, das also laufend verfällt im Grunde ab der Pubertät. Dann kommen diese Schädigungen heraus, dass eben im Alter dieses Gehirn nicht mehr als Spiegelungsorgan für unsere geistige Tätigkeit brauchbar ist. Und dann entstehen etwa solche Erkrankungen wie Alzheimer und dergleichen, die heute immer mehr Verbreitung finden. Und das heißt, da hat aber auch die Pädagogik dann etwa, Waldorfpädagogik, eine sehr große Aufgabe, nicht das Intellektuelle zu früh an die Kinder heranzubringen und nicht zu früh Kräfte, die noch für die körperliche Entwicklung gebraucht werden, abzuziehen und sozusagen loszureißen vom Organismus, sondern sie einmal dort wirken zu lassen, wo sie hingehören und erst zum richtigen Zeitpunkt, etwa ab der Pubertät, wenn das fertig gebildet ist, dann mehr auch die intellektuelle Tätigkeit zu forcieren. Und sehen Sie, das ist ein großes Problem in unserer namentlich öffentlichen Schulausbildung heute, dass sie schon von klein auf sehr stark intellektualisiert wird. Es ist also ganz einseitig intellektualisiert, was kaum gepflegt wird, ist schon die mittlere Ebene, die Gefühlsebene, ja, und die Willensebene, na, sehr einseitig, vielleicht durch den Sport irgendwo, Sportunterricht, ja, da ist ein bisschen Willenstätigkeit drinnen, aber
nicht.
Überhaupt nicht, ja. Nämlich vor allem auch das, was, wenn man Willensbildung, kann man ja auch so eine Charakterbildung, nicht, was sich durchsetzen irgendwo, aber in richtiger Weise durchsetzen, nicht brutal durchsetzen, sondern mit Charakter sich durchsetzen, an einer Sache dranbleiben, durchhalten und dergleichen. Man sieht, dass das immer mehr ein Problem wird bei den Schülern, bei den Kindern. Also sie können kaum 5 Minuten ruhig sitzen irgendwo und sich konzentrieren auch auf eine Sache. Weil das sind ja dieselben Kräfte, die ich dann brauche, um mich später im Denken auch konzentrieren zu können. Also diese Willensbildung wird sehr, sehr stark vernachlässigt. Und daher geht die Waldorfpädagogik aber gerade den umgekehrten Weg. Sie fängt bei der Willensbildung an, hebt es dann ins Gefühlsmäßige und geht zum Schluss zum Intellekt. Und dann ist der Intellekt auch da und sehr gut da. Aber er ist einfach ja zu einem späteren Zeitpunkt erst so richtig ausgearbeitet, nachdem die Basis dargelegt ist im Willensmäßigen und im Gefühlsmäßigen. Aber gerade auch im Gefühlsmäßigen ist ja in Wahrheit auch ein großer Mangel vorhanden. Was vielleicht noch in unserer Gesellschaft verbreitet ist, ist ja manchmal heftigere Emotionen oder was, weiß ich nicht, Triebhaftes, das wird manchmal sogar geschürt und dergleichen, die Werbung schürt es noch weiter. Und weiß ich nicht, Sex und so weiter ist ja sehr in aller Munde. Das ist so irgendwie der verdrehte Ausgleich, nämlich zu einem reinen Intellektualismus. Aber Emotion, reine Emotion, die eigentlich einen triebhaften Charakter hat, ist noch nicht wirklich das Gefühlsleben. Gefühlsleben ist noch ganz was anderes. Auch ein interessanter Unterschied. Nämlich, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass im Gefühlsleben das Ich, also der geistige Kern des Menschen, also das, was wir als unsere Individualität bezeichnen, eben nicht das Getriebene ist, sondern dass es erlebend, von mir aus auch es beherrschend drinnen steht. Das Gefühl spült einen nicht weg, man kann sehr intensiv erleben, aber das Ich wird dadurch nicht ausgelöscht sozusagen, sondern es steht drinnen in dem Erleben, es steht wach. Oder zumindest träumend in dem Erleben drinnen. In Triebhaft, in der bloßen Emotion, das geht im Grunde mit einem durch. Und das Ich schaut hilflos zu. Also auch diese Umwandlung, das ist nämlich eine Umwandlung. Man könnte sagen, von der Naturgrundlage haben wir zunächst einmal etwas in uns, was dieses Triebelement ist. Das haben wir gemeinsam mit den Tieren. Also eine gewisse Gemeinheit, nicht, dass ich sage, der Mensch ist halt ein höheres Tier oder so, es ist ja noch ein deutlicher Unterschied dadurch, dass das Mensch das Ich hat, das Geistige in sich hat, was das Tier nicht hat, das Tier kann nicht zu sich Ich sagen, auch wenn es noch so unterschiedlich ist, auch Katzen vom anderen, also wer Katzen oder Hunde hat, weiß, wie unterschiedlich die sein können, aber sie sind es nicht aus eigenem Bewusstsein heraus. Nicht durch das, was sie sich in ihrem Leben selbst erarbeitet haben, nicht durch das sind sie anders, sondern durch die Naturgrundlage sind sie anders. Der Mensch kann durch sich selbst anders werden und an sich arbeiten und sich verändern. Das heißt, das, was er von der Geburt mitkriegt, kann er als Grundlage nehmen, aber er formt es weiter. Er formt es zu seinem Bilde sozusagen. Und dort ist der eigentliche Kern des Menschen, das ist das Geistige des Menschen, also das, was im Ich drinnen lebt, in seiner Individualität drinnen lebt. Und das Seelenleben des Menschen unterscheidet sich eben von dessen des Tieres, insbesondere dadurch, dass der Mensch eben mit seinem Ich eingreifen kann in dieses Seelenleben. Und dadurch etwa die bloße Emotion, das bloß Triebhafte, das Begierdenhafte in die Hand nehmen kann durch sein Ich. Es dadurch verfeinern kann, es bewusster auch erleben kann. Das Tier ist immer in so einem halbbewussten Zustand eigentlich. Das Tier ist niemals so wach wie der Mensch. Es schläft auch niemals so tief wie der Mensch. Ist auch interessant. Weil bei uns, so wie wir als heutige Menschen sind, bei Tag sind wir meistens, nicht immer, aber doch hellwach. Und in der Nacht ist irgendwann finster. Da wissen wir nichts. Von uns selber und von der Welt nicht. Da ist ein schwarzes Loch und in der Früh wachen wir wieder auf. Eventuell gibt es noch so die Übergangsphase der Träume, wo wir so irgendwo dazwischen schweben. Aber da ist ein sehr starker Unterschied also zwischen dem Schlafleben und dem Tagesleben. Beim Tier ist dieser Unterschied viel kleiner, viel geringer. Das Tier erlebt auch, wenn es schläft, viel stärker und ist nicht, da ist es nicht ganz finster. Aber dafür ist es auch bei Tag nicht ganz hell, sozusagen. Also, ein Tier bringt es zum Beispiel nicht dazu, zu dem klaren Gegenstandsbewusstsein, das wir haben. Wir können uns der Welt gegenüberstellen und sagen, ich bin hier und dort ist die Welt. Das Katzerl, das die Maus fängt, sagt nicht, ich bin die Katze Minka und sehe dort eine Maus und überlege jetzt ernsthaft, diese zu verspeisen. So läuft es beim Tier nicht ab. Sondern wenn das Tier hat erstens einmal das Erleben eines inneren Bedürfnisses, Hunger. Das spürt es innerlich. Und dann kommt die Sinneswahrnehmung dazu. Es sieht etwas und dieses Erleben verbindet sich miteinander. Die Sinneseindrücke mit den inneren Erlebnissen verbinden sich und dann aus einer inneren Notwendigkeit geradezu stürzt sie sich auf die Maus und verschluckt sie. Und das ist dann ein großartiges Erlebnis, dieses Verschlucken der Maus. Für die Maus ist vielleicht ein dramatisches Erlebnis. Das Letzte, was hört, ist die Schnur und der Katze, weil sie sich wohlfühlt. Aber es kann nicht diese Distanz schaffen, das Tier zu den Dingen. Das heißt nicht, dass es sich nicht deswegen gut im Raum zurechtfinden kann, besser als wir oft. Das Interessante ist im Übrigen, wir können uns auch sehr gut bewegen, wenn wir nicht wahrnehmend, bewusst wahrnehmend für die Gegend sind. Wenn man in der Nacht durch ein unwegsames Gelände läuft und nicht ängstlich ist dabei, läuft man vollkommen sicher. Wenn ich gerade eine Fallgrube ist, das ist schlecht. Aber die Füße wissen, dass der ganze Organismus nimmt wahr und es kommt uns gar nicht zu Bewusstsein. Wir orientieren uns bestens. Und oft ist gerade sind die unbewussten Tätigkeiten die viel sicheren. Denken Sie ans Radfahren etwa. Wenn Sie Radfahren lernen und nicht wissen, wie ist das alles sehr unsicher, da denken Sie noch, jetzt muss ich Gewicht verlagern und da muss ich so. Und irgendwann einmal, wenn Sie es können, fahren Sie denken überhaupt nicht mehr nach. Es geht ganz von selber. Ja, im Gegenteil, wenn man dann anfängt nachzudenken, was muss ich denn machen mit den Füßen und den Händen, dann liege ich wahrscheinlich schon auf der Nase. Das ist so wie wenn der Tausendfüßler anfangen würde zu überlegen, wie muss ich den 586. Fuß bewegen. Da wird er wahrscheinlich in Erstarrung geraten, da kommt er nicht mehr weiter. Also viele Abläufe in unserem Organismus, aber auch in unserem Seelenleben laufen unbewusst und unbewusst sogar viel sicherer. Und das ist beim Tier also auch ganz stark der Fall. Also das Tier hat eben nur diese sage ich mal, halbbewusste Ebene. Wir haben die wache Ebene, wo wir uns wirklich trennen können. Dadurch empfinden wir uns auch als Ich, als etwas anderes als die Welt rundherum. Das Tier lebt daher auch meistens in einer Gemeinschaft von Tieren, also in einem ganzen Rudel. Es gibt natürlich auch einzelne Einzelgänger, die haben dann auch ein relativ helles Bewusstsein, aber die meisten Tiere leben in einer Herde, in einem Rudel drinnen. Also es ist eine Art Gemeinschaftsbewusstsein drinnen. Das im Übrigen auch die Menschen in der Vergangenheit noch viel stärker hatten, so ein, ich möchte fast sagen, instinktives Gemeinschaftsbewusstsein, als wir es heute haben. Die Menschen waren, sage ich mal, kollektiver in früherer Zeit. Ich meine, heute kann man das auch nur nehmen. Gehen Sie nicht bitte auf einen Fußballplatz, wenn dort alles in Stimmung ist, dann ist das also ein weniger individuelles, sondern ein viel mehr kollektives Erleben. Und wenn die ganze Masse brüllt, brüllt man halt mit. Also das ist dann sogar oft schwer, sich dem zu entziehen, weil das ein sehr, sehr starker Zug ist, wenn so hunderte, tausende Menschen bestimmte Seelenstimmung entwickeln. Also das schaukelt sich auf. Und das war bei den Menschen früher noch stärker. Also die Entwicklung des Menschen ist dahin gegangen, dass dieses Ich immer stärker, die Individualität herauskommt. Und das ist auch ein ganz besonderes Ziel jetzt der Waldorfpädagogik, diese Individualität zu stärken, ihr sozusagen zu helfen, zu sich selbst zu finden. Ich meine, man kann niemand lehren, wie ist deine Individualität, das kann nur jeder selber finden. Aber man kann sozusagen im Wege zeigen, auf denen er es selber finden kann. Und man kann Wege finden, auf denen man das mehr verhindert. Wenn man zum Beispiel den Kindern nur intellektuelles Wissen einprägen will, das möglichst abrufbar ist, dann prägt man ihnen etwas ein, was absolut nicht individuell ist. Da prägt man ihnen das ein, was halt irgendwelche Leute irgendwo gefunden haben, von denen wir finden, das müsst ihr wissen, und das stülpen wir ihnen drüber. Und wenn es gut geht, können sie es dann bei der Prüfung wieder ausspucken. Zwei Wochen später haben sie es eh völlig vergessen, weil es ist eh typisch, ist im Übrigen auf den Universitäten nicht anders. Also wenn man sieht, wie das abläuft und man macht eben eine Prüfung, also man macht einen Schein und wenn man den hat, ist man froh und vergisst alles wieder. Das meiste schnell wieder weg. Und ist aber alles nichts, was irgendwas mit der Individualität des Menschen zu tun hat. Also diesen Kern des Menschen zu fördern, ist also eine ganz große Aufgabe meiner Meinung nach heute in unserer Zeit. Es drängt dahin. Früher war es ein Kollektiver, aber dieselben Methoden, die man damals eben angewendet hatte, sind heute, funktionieren einfach nicht mehr. Weil sie gegen das arbeiten, was heute heraus will, das Individuum. Also der geistige Kern des Menschen. Damit haben wir aber schon sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen des Menschen kennengelernt. Wir kennen also seinen, ja kennen, wir wissen und sehen seinen physischen Körper, seinen Leib. Wir haben am anderen Pol das Ich des Menschen. Das Ich als solches hat nämlich mit dem Körper unmittelbar gar nichts zu tun. Das ist eigentlich etwas ganz was anderes. Es ist sehr schwer darauf zu kommen, was das Ich eigentlich ist. Also wir wissen heute so wenig eigentlich über unser, selbst über unser eigenes Ich. Weil das meiste, von dem wir glauben, es ist das Ich, das ist es nicht. Das Ich hat nichts zu tun mit all den Titeln, die wir uns erworben haben. Es hat nichts zu tun mit dem Wissen, das wir uns angeeignet haben und das wir wieder ausspucken können. Das ist es alles nicht. Es ist also die schöpferische Quelle schlechthin, durch die wir uns selbst, sage ich mal, gestalten.
Ist das Ich dann die Seele?
Es hat was damit zu tun. Es ist eine sehr interessante Frage. Rudolf Steiner unterscheidet das sehr fein. Ich und Seele sind nicht ganz dasselbe, hängen aber eng miteinander zusammen. Wenn wir das hernehmen, was wir vorher über den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl gesagt haben. Das Gefühl entsteht dadurch, dass das emotionale Leben durch das Ich erfasst und, wie soll ich sagen, in Form gebracht wird, beherrscht wird. Wobei das Wort beherrscht ist, fällt mir nicht so ganz, weil es nicht ein diktatorisches Beherrschen ist. Aber wo also das sozusagen, möchte ich sagen, das Ich nimmt die Zügel in die Hand bei den Emotionen und dadurch verwandelt sich das bloß Emotionale zum Gefühlsleben. Und dadurch wird das, was bloß Triebhaftes ist, zum eigentlich Seelischen erst. Das heißt, dieses
Triebelement, dieses emotionale Element, das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Das ist auch etwas, was nicht rein auf die körperliche Sache zurückzuführen ist. Rudolf Steiner gibt dafür sogar einen eigenen Namen. Alles, was Trieb und Empfindung hat, hat einen sogenannten Triebleib in sich. Das ist aber was nicht Stoffliches. Das ist etwas Seelisches. Seelisches ist nichts Stoffliches. Seelisches, mit einem Zentimeter abmessen, sagt, da ist es oder dort ist es. Die räumlich-stofflichen Begriffe sind für Seelische eigentlich nicht passend. Das ist etwas Eigenständiges. Und dieser Triebleib wird aber verwandelt durch das Ich oder teilweise verwandelt zum eigentlich Seelischen, indem das Ich eingreift in diese Naturgrundlage, die wir mit den Tieren gemeinsam haben. Dadurch entsteht eine Verwandlung. Dadurch entstehen auch die unterschiedlichen Seelentätigkeiten, die man so grob mit Denken, Fühlen, Wollen bezeichnen können. Also auch im Willen liegt ja letztlich der Ausgangspunkt im Seelischen irgendwo. Aber da muss das Ich hineinkommen. Dadurch wird es erst zum eigentlich Seelischen. Also zu dem, was bis zu einem gewissen Grad, ja, jetzt können wir das auch ansprechen, was vielleicht nach dem Tode überbleibt, in irgendeiner Form. Weil alles das, was mehr, sage ich mal, leiblicher Natur ist, selbst dieser Triebleib als solches, das löst sich auf, früher oder später. Weil es nicht das eigene ist. Das ist etwas, was aus der Natur genommen ist und wieder in die Natur hinausgeht. Das, was aus dem Ich herauskommt, das ist das ganz eigene. Das ist sozusagen das Unverlierbare. Das ist das, durch das wir uns eigentlich beständig selbst erschaffen oder weiterschaffen im Grunde. Das ist verwandt mit der großen Schöpfertätigkeit, aus der letztlich die Welt hervorgegangen ist. Wenn wir jetzt schon bei einem geistigen Weltbild sind oder bei einem Bild, das übers bloß Materielle hinausgeht. Und der Blick auf ein geistiges Weltbild scheint insofern sehr notwendig, weil heute ja auch die Naturwissenschaft selber, namentlich die Physik, an eine Grenze gekommen ist, wo sie sagt, dieses alte materialistische Bild ist nicht haltbar. Wir sprechen zwar heute noch genauso von Materie, nur wir verstehen was ganz was anderes darunter, als man es noch im 19. Jahrhundert verstanden hat. Also die Atome als kleine Kugeln, aus denen alles aufgebaut ist und je nachdem wie die durcheinander wirbeln, passiert alles in der Welt. Dieses Bild hat die Physik vollkommen überwunden und hat ganz andere Dinge an dessen gestellt. Das ist ja manchmal wichtig, dass wir da auch einmal darüber sprechen sollten. Also, das Problem ist nur, die Physiker haben jetzt ein Bild, das sich im Prinzip nur in sehr abstrakten mathematischen Formeln darstellen lässt, weil das sich kein sinnliches Bild geben lässt. Selbst wenn man in den Schullehrbüchern immer noch die Atome als so kleine Kugeln sieht, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich die Schulbücher aufschlage. Ja, ist so schön fassbar, kann man sich gut vorstellen. Nur es ist überhaupt keine Realität dahinter. Weil alle sagen, ja, das ist die eigentliche Realität. Auf das ist alles aufgebaut. Aber dabei stimmt es gar nicht. Es ist ein reines Gedankenbild, das wir uns gemacht haben und das malt man halt jetzt in die Bücher hinein und hält es für Realität. Aber die Physik ist längst über das hinaus. Nur das Problem ist, sie ist eben vorgestoßen in einen Bereich, wo wir keine sinnlichen Bilder mehr dafür haben. Also wie stelle ich mir das vor? Die Physiker untereinander kommunizieren halt mit den mathematischen Formeln. Das geht recht gut und das funktioniert prächtig. Aber es dann weiter zu kommunizieren, ist sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel ist es heute eine Tatsache der Physik, dass der ganze Kosmos, möchte ich sagen, in gewisser Weise eine Einheit bildet. Und dass alle Dinge, die etwa hier passieren, einen Widerhall in den entferntesten Gegenden des ganzen Kosmos haben. Das ist, und zwar unmittelbar, nicht, dass jetzt eine Wirkung von hier ausstrahlt, noch, ich weiß nicht, zum Jupiter oder sonst wo, noch in weitere Fernen, in der ferne Galaxis, sondern dass das der ganze Kosmos als ein Ganzes reagiert darauf. Ja, und wenn ich da Stecknadel fallen lasse, wird nicht gleich der ganze Kosmos einstürzen, deswegen ist es so dramatisch, darf man sich nicht vorstellen. Aber das Geschehen letztlich des ganzen Kosmos wird mitbestimmt durch das, was an einem einzelnen Punkt passiert. Etwas, was bis weit ins 20. Jahrhundert, also den Physikern noch völlig absurd erschienen ist. Der Einstein hat total gewettert noch dagegen. Der bekannte große Physiker Einstein hat sich mit dem nie abfinden können. Die Quantenmechanik hat gezeigt, dass es anders nicht gehen kann. Vielleicht wird die Quantenmechanik auch einmal überwunden werden, keine Frage. Nur dieses alte materialistische Bild, das hat sie weggefegt. Das wird nicht mehr kommen. Das ist physikalisch einfach widerlegt. Also, dass man sich vorstellt, so kleine Kugeln, die da herumwirbeln und die alles miteinander ausmachen. Dieses Bild ist eigentlich weg in der Physik. In die anderen Wissenschaften hat sich das noch weniger hineingetragen. Also, namentlich also in der Biologie, in der Medizin arbeitet man hauptsächlich noch mit dem Bild des 19. Jahrhunderts im Großen und Ganzen. Darum ist auch heute die Biologie, die Medizin, eine relativ materialistische Wissenschaft noch. Klar, weil das sind keine Physiker, die verstehen die Formeln nicht. Ich meine, die Formeln sind schwierig, sie sind kompliziert, ich weiß, ich arbeite selber auf so einem Gebiet, auf dem speziellen Gebiet, wo ich arbeite, wissen vielleicht 40 Leute auf der Welt, was damit anzufangen. Und der Rest sagt, ja, gebt uns die Ergebnisse und schauen wir, ob es funktioniert. Aber mehr wollen sie schon gar nicht wissen davon. Weil man sich einfach sehr lang einarbeiten muss und die Dinge sehr speziell sind. Aber also daher ist es klar, dass die Biologen, die Mediziner sich weniger damit beschäftigen. Aber im Grunde bauen sie also auf einem veralteten, erwiesenermaßen falschen Weltbild auf.
Und diese Homöopathie mit den Hochpotenzen macht man dort eventuell einen Zugang?
Ja, absolut. Absolut ist es ein sehr interessantes Thema, also sowohl für die Medizin, Homöopathie, als auch für die Landwirtschaft, für die biologisch-dynamischen Präparate, die ja auch einen sogenannten Potenzierungs- und Dynamisierungsprozess durchmachen. Und der besteht, wie macht man so homöopathische Mittel zum Beispiel? Also man nimmt irgendeine Urtinktur einer Substanz, weiß ich nicht, Blei oder Silber oder irgendetwas, macht eine Auflösung davon und verdünnt das Ganze dann. Aufs zum Beispiel 10-fache oder aufs 100-fache, je nachdem ob man C- oder D-Potenzen nimmt, schüttelt das Ganze, das ist was sehr Wichtiges, dass das Ganze in einem rhythmischen Prozess verschüttelt wird, also dieser Verdünnungsprozess ist etwas sehr Wichtiges, und dann nimmt man das wieder und verdünnt es wieder aufs zum Beispiel 100-fache, dynamisiert wieder, also macht es wieder diesen Schüttelungsprozess, und wenn man das mehrere Male weitermacht, kommt irgendwann ein Punkt, wo von der Ausgangsurtinktur stofflich gesehen mit Sicherheit nichts mehr drinnen ist, weil es einfach schon ganz verdünnt ist. Und trotzdem geht eine Wirkung davon aus, und gerade die Hochpotenzen sind erfahrungsgemäß in der Homöopathie die besonders wirksamen, die auch besonders heikel einzusetzen sind. Was passiert? Was passiert? Und mittlerweile kann man das auch mit naturwissenschaftlichen Mitteln schon sehr gut nachweisen. Es passiert einfach, dass, ja, man könnte sagen, eine Art Arzneimittelinformation übertragen wird auf das Lösungsmittel. Das heißt, indem es zusammen war mit der Ursubstanz, mit dem Blei oder Silber oder was immer es war, wird etwas von diesen Kräften dieser Substanz übertragen auf das Lösungsmittel und dort, man könnte sagen, eingespeichert, wenn Sie es in einer modernen Sprache haben wollen. Und diese, und zwar gerade durch diesen Prozess der Dynamisierung, der ist ganz wichtig, also wenn das nur einfach zusammenleert, passiert sehr wenig. Gerade diese rhythmische Dynamisierung ist sehr wichtig, dass sich sozusagen diese, wenn Sie wollen, Information einschreibt. Den bloßen Lösungsmittel, wenn ich es chemisch analysiere, habe ich nachher wirklich nicht mehr reines Lösungsmittel. Dann sagen ja viele, Homöopathie, Charlatanerie, da ist ja nichts drin. Da hat pure Alkohol-Wasser-Mischung, also er zeigt die Wirkungen ein. Nein, weil es kommt eben nicht nur auf Stoffliche an, sondern was an Formkräften eingeprägt ist. Die ganze Information hat das mit Einprägen von Formkräften zu tun, die eben aus der Ursubstanz aber kommen. Und das heißt, ich habe dann in dem homöopathischen Mittel etwas vor mir, wo ich das Stoffliche ausgeschieden habe und nur mehr die Information weitertrage. Und
Das sind Prozesse, die sich aber in der Natur draußen natürlicherweise ununterbrochen abspielen. Da haben wir eigentlich im Grunde ununterbrochen, wenn die Gewässer fließen und Stoffe mitnehmen, sich wieder verdünnen, haben wir ununterbrochen in Wahrheit einen sehr starken Homöopathisierungsprozess, einen Dynamisierungsprozess. Und was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, in das Ganze wirken dann hinein auch nicht nur irdische Kräfte, sondern auch kosmische Kräfte. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Auch das kann man zeigen, dass sich nämlich kosmische Rhythmen, also namentlich Rhythmen der Planetenbewegungen und dergleichen, dass sich die auch einprägen in diese Dinge. Das spielt da bei der Landwirtschaft eine sehr große Rolle. Bei der biologisch-dynamischen Landwirtschaft werden Präparate hergestellt unter bestimmten Konstellationen. Dann werden diese Rhythmen, die diesen Konstellationen entsprechen, eingeprägt als Information. Da kommt nichts stofflich herunter, da muss man sich nicht irgendwelche Kraftstrahlen denken, die von dort herunterkommen, sondern es ist einfach Informationen, die aufgenommen werden. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für die Lebenstätigkeit überhaupt.
Kann ich da was sagen?
Bitte.
Mir fällt jetzt nämlich gerade auf, dass wir heute eine Informationsgesellschaft sind.
Ja.
Und die Information ist ja nicht stofflich. Und
richtig.
Die Information, die man in dieser Gesellschaft laufend konfrontiert werden, werden wir eigentlich dann angeformiert.
Ja, sicher. Na, absolut. Absolut. Das ist alles das, was dann nicht ich ist, was sonst oft eingeprägt wird von außen. Ja, natürlich. Natürlich. Also wir müssen uns nur mal versuchen vorzustellen, wie anders würden wir denken, empfinden und leben, wenn wir 100 Jahre früher leben würden. Wir als derselbe Mensch, aber in einer ganz anderen Umgebung. Wir wären in ganz anderen Gebräuchen drinnen, in einem ganz anderen Informationsumfeld und würden dadurch ganz anders denken. Und das heißt, das hat alles noch nichts mit unserem Ich zu tun. Das ist noch ganz was anderes. Aber das ist jetzt eine Nebenfußnote. Aber kommen wir auf die Lebenstätigkeit als solche zurück. Die Lebenstätigkeit in Wahrheit erschöpft sich nicht, auch nicht in der rein körperlichen Tätigkeit, in der rein physischen Tätigkeit. Wenn man den physischen Organismus des Menschen wie eine Maschine auffasst, dann stellt man sich halt vor, ja, in der Mitte ist das Herz, das ist eine Pumpe, die pumpt da das Blut rundherum. Das Ganze funktioniert im Grunde wie eine Maschine, die halt da ihr Kraftzentrum hat. So funktioniert das Leben aber nicht. Das Leben im Gegensatz zur Maschine wirkt, ich möchte sagen, aus dem Umkreis heraus. Selbst wenn Sie etwa die Herztätigkeit hernehmen, in der Embryonalentwicklung sieht man schon, das Erste ist nicht, was sich das Herz bildet, sondern der Blutkreislauf ist lange vor dem Herzen da. Und erst aus dem ganzen Blutkreislauf, der den ganzen Körper durchzieht, bildet sich dann langsam ein Zentrum heraus. Das heißt, die Bildung erfolgt vom Umkreis her und bildet sich dann einzelne Zentren, auch andere Organe dann, die gebildet werden. Aber der Mensch ist nicht, man darf sich nicht so materialistisch vorstellen, da setzt ja, weiß ich nicht, der Leber ein und da setzt ja Herz ein und dann das Hirn und dann schraube ich zusammen und dann starten wir an mit dem Kickstarter und dann funktioniert er. Also so funktioniert der Mensch nicht. Das geht aus dem Umkreis. Und es geht aber nicht nur aus dem Umkreis sozusagen unseres in sich geschlossenen Organismus, sondern der Umkreis ist viel weiter in Wahrheit. Er geht eben eigentlich bis in diese kosmischen Weiten hinaus. Sehr schön kann man das studieren an den Pflanzen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Sie sind zwar nicht empfindende Wesen, aber sie leben. Sie wuchern, sie wachsen, sie bilden ganz charakteristische Formen. Ja, im Grunde kann man sogar das Leben, das pure Leben an den Pflanzen am besten studieren. Eben pures Leben in dem Sinn, dass es noch gar nicht gestört ist durch das, was Empfindung, Seelentätigkeit und so weiter ist. Das ist nämlich schon wieder eine andere Ebene. Das ist eine dritte Ebene, könnte man sagen. Die unterste ist die physische, die zweite ist die eigentliche Lebensebene und dann kommt die seelische Ebene dazu. Und als viertes noch das Ich oben drauf bei uns, das irgendein Einspruchsrecht hat. Aber diese diese Wachstumstätigkeit der Pflanzen, wenn man die genauer studiert und zusammenschaut mit den kosmischen Rhythmen, sieht man, dass sich bei den Pflanzen die kosmischen Rhythmen je nach Art in sehr unterschiedlicher Weise, aber sehr deutlich widerspiegeln. Also die Pflanze entwickelt sich sozusagen nach dem ganzen Kosmos. Im Grunde ist im Grunde ein kleines Abbild dieser, jede für sich halt ein typisches, markantes Abbild dieser kosmischen Bewegung draußen, also namentlich des Planetensystems.
Hat die Pflanze eine Aura?
Naja, also sie hat so eine astralische Aura, also das heißt, die Astralie. Das habe ich wieder ein Fremdwort gesagt. Astralisch, ich meine diesen Begierden- oder Triebleib des Menschen zum Beispiel. Warum astralisch? Weil auch das Seelenleben etwas mit den kosmischen Weiten zu tun hat. Ja, man könnte sogar sagen, je höher diese Stufe ist, auf der wir stehen, also vom physischen ausgehend über die Stufe des Lebens, über die Stufe des Trieb- und Begierdenhaften bis zum Ich hinauf, je höher wir da heraufgehen, desto mehr hat es mit den kosmischen Weiten zu tun. Auch unser Ich in Wahrheit. Wir glauben nicht, wir sind da und da drin, irgendwo sitze ich, weiß nicht, wie ich ausschaue, aber irgendwo da oben spüren wir uns. Das ist vielleicht nicht ganz so. Das ist nur das Spiegelbild in Wahrheit, das uns durch unser Gehirn zurückgeworfen wird, darum empfindet man das da oben. Aber es ist schon ein sehr schwieriges Thema. Aber jetzt bleiben wir beim Leben einmal. Also beim Lebendigen spiegelt sich diese Tätigkeit wieder, aber sie hat nicht diesen eigenen Trieb- und Begierdenleib. Den hat die Pflanze nicht, weil wenn sie das hätte, dann hätte sie eben auch Trieb und Begierde und dann würde sie sich losreißen, wahrscheinlich aus der Erde und dafür in der Beute draufstürzen. Das tun sie also in der Regel nicht, die Pflanzen.
Bitte. Aber sie unterdrücken andere.
Das ist richtig, das ist richtig, ja.
Ist das nicht?
Das ist richtig.
Sie können auch welche hören.
Das können sie auch, das können sie auch. Aber es ist für ihr Leben ganz unschuldig, weil sie erleben nichts dabei. Es ist geschickt, das Bosheit, sagen wir mal so.
Was war denn auf den Kirchenfotografien sichtbar?
Naja, es ist Folgendes. Es kommt, also um das vorher noch abzuschließen, bei den Pflanzen ist sehr interessant, die reine vegetabile Lebenstätigkeit kann man am besten verfolgen bei den Pflanzen, nämlich dort, wo die grünen Blätter treiben. Wo es herauf zur Blütenbildung geht, ist, möchte ich sagen, schon eine Berührung mit dieser Trieb- und Begierdensphäre in Wahrheit da. Da ist eine Verwandlung da. Das kann man nicht wirklich richtig einziehen in die Pflanze, aber es berührt sie. Und die Blütenpflanzen sind ja relativ spät erst in der Erdentwicklung entstanden. Zuerst waren diese einfachen Farne und Schachtelhalme und so. Da ist wirklich pur rein das Leben drinnen. Und das wuchert im Grunde immer weiter und weiter und weiter. Und wenn jetzt aber dieser Sprung zur Blütenpflanze kommt, dann ist das Ausdruck dessen, dass diese astralen, diese Begierdenkräfte hereinkommen und sie berühren. Und das Interessante ist, sie haben die Wirkung, dass sie jetzt die reinen Wachstumskräfte im Grunde zurückdrängen. Dieses bloße Weiterwuchern hört nämlich auf in dem Moment, wo die Blütenbildung ist. Jetzt geht es dann weiter zur Frucht- und Samenbildung und der Samen fällt dann runter, weil im Grunde mit der Blütenbildung hört es auf. Die grüne Pflanze wird einfach immer weiter wuchern.
Da ist aber auch eine tierische Komponente, nämlich die der Befruchtung.
Ja, die kommt auch hinein. Und ich meine, so das schöne Bild dafür, wirklich die Blüte mit der Hummel oder was die da drinnen sitzt, das ist so das äußere sinnliche Bild fast geradezu. Dass also da das rein Vegetative sich berührt mit dem tierisch-astralischen. Da ist der Berührungspunkt. Und da werden die Lebenskräfte aber, man könnte fast sagen, abgestockt oder zurückgehalten bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich vergleiche etwa jetzt den Bau einer Pflanze mit dem Bau eines Tieres, sieht man einen großen Unterschied. Die Pflanze wächst im Grunde frei in den Raum hinaus, breitet sich aus. Das Tier hat eine mehr oder minder geschlossene Leibeshöhle und da wächst alles und gestaltet sich nach innen. Und muss in seinem Wachstum beschränkt werden. Weil wenn es nicht beschränkt wird, ist irgendwann kein Platz. Und das, weiß ich nicht, werden alles Riesenelefanten. Also das heißt, die reine wuchernde Lebenstätigkeit muss im tierischen Organismus zurückgehalten werden, zurückgebremst werden. Und das ist genau das, was nämlich diese Trieb- und Begierdenkräfte machen. Die haben in gewisser Weise einen zurückhaltenden, ja fast zerstörenden Effekt auf die reinen Lebenskräfte. Am stärksten ist das bei uns beim Gehirn. Das Gehirn ist eigentlich immer an der Grenze des Absterbens im Grunde. Das ist das heikelste Organ überhaupt. Kaum wird es einmal ein paar Minuten nicht ordentlich versorgt mit Sauerstoff, ist es kaputt. Es braucht ein Viertel der Körperenergie nur, um bestehen zu können. Egal, ob wir jetzt denken oder nicht denken. Ein Viertel der ganzen Stoffwechselenergie, die wir aufwenden, wird für das Gehirn aufgewendet. Bei 4% Körpermasse. Also eigentlich ist es was von der Masse ganz Kleines, braucht aber ungemeine Energiemengen, nur damit es nicht abstirbt. Also es ist eigentlich ein Organ, das an der Grenze des Todes ununterbrochen wandelt. Es ist ein sehr labiles Organ. Und das hängt damit zusammen, dass die Bewusstseinskräfte, die mit diesen Trieb- und Begierdenkräften auch verbunden sind, dass die da sehr stark hineinwirken. Also die wirken da am allerstärksten hinein. Und im Grunde machen sie da einen Zerstörungsprozess. Und in der Nerventätigkeit überhaupt ist das ja deutlich. Immer wenn ein Nervenimpuls durchgeht, ist eigentlich kurzzeitig der Nerv, nein, ich will jetzt sagen zerstört, aber gestört zumindest. Und der kann vielleicht für gewisse Sekundenbruchteile dann auch nicht mehr weiter reagieren, weil er erst regeneriert werden muss. Also das heißt, die Bewusstseinstätigkeit hemmt die reine Lebenstätigkeit. Das ist ein gewisser Antagonismus. Und das ist natürlich jetzt wieder interessant für die Medizin etwa. Weil wenn dieser Zerstörungsprozess zum Beispiel zu stark wird, zu stark die Lebenstätigkeit zurückdrängt an einer bestimmten Stelle, na, dann wird irgendwas Krankhaftes entstehen, dann wird ein Organ vielleicht schadhaft werden. Also wenn zum Beispiel das astralisch Begierdenhafte zu stark eingreift. Und da versucht eben jetzt dann die anthroposophische Medizin durch dynamisierte Heilmittel, potenzierte Heilmittel oder durch andere Dinge eben entgegenzuwirken. Also dieses zu starke Hineinwirken etwa des Astralischen in die Lebenskräfte zurückzunehmen. Also das ist eine Ebene, die in der, sagen wir in der Anführungszeichen, Schulmedizin überhaupt nicht berücksichtigt wird, weil die nur die physische Ebene kennen. Wobei ich auch gleich dazu sagen muss, dass die anthroposophische Medizin auf der Basis der Schulmedizin aufbaut, also sie nicht ablehnt einfach, also sie lehnt ab, sicher manche Auswüchse davon, die es auch gibt, aber grundsätzlich baut sie auf der Grundlage auf, und was rein das Physische betrifft, hat die Schulmedizin sehr viel zu sagen und hat großartige Leistungen erbracht. Und wenn Sie schauen, die großartigsten Leistungen liegen gerade in dem Feld des Chirurgischen zum Beispiel, wo Meisterleistungen gemacht werden, aber das ist pure Technik. Wunderbar, also ich bin froh, dass wir es haben, aber das ist ein rein technischer Prozess, das hat mit dem eigentlichen Prozess des Heilens noch gar nichts zu tun. Heilen würde heißen, dass ich mit den Lebenskräften arbeite, die Stärke, sie auch anrege dazu, selber tätig zu werden. Weil die Lebenskräfte in uns, die sind es eigentlich, die den Organismus immer wieder regenerieren. Rein aus dem Physischen heraus passiert das nicht. Wenn nur der physische Leib da wäre, das ist das, was dann überbleibt am Schluss, von Staub letztlich. Weil das Physische aus sich heraus hat die Tendenz zu zerfallen. Die Lebenskräfte haben dieses Aufbauende. Prinzip drinnen. Dieses aufbauende Prinzip, in dem eben aber auch kosmische Kräfte mitwirken, gestaltend mitwirken. Und diese Rhythmen tragen wir genauso in uns. Also unsere Lebensrhythmen sind kleinere, größere Abbilder auch dieser kosmischen Rhythmen. Wieder bei jedem Menschen sehr, sehr individuell nuanciert. Also anthroposophische Medizin möchte diese Lebenskräfte vor allem stärken. dort, wo das notwendig ist. Bitte.
Darum heißt sie auch erweitert.
Ja, ja, Sinn, richtig.
Sie ganz großen Wert legt, dass erst Schulmedizin und dann
richtig. Das ist also in diesem Sinne keine Alternativmedizin. Ja, Alternativmedizin heißt also alternativ genau. Zur Schulmedizin und das ist nicht der Fall. Ganz bewusst nicht der Fall.
Komplementärmedizin heißt es ja.
Ja, ja, richtig, ja. Richtig. Also eben anthroposophische Medizin bewusst als Untereinbeziehung. Ist
die psychologische Möglichkeit. Die psychologische Möglichkeit eines Arztes, eines Menschen, ist das dann auch anthroposophisch?
Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Weil also das Seelenleben des Menschen eben auch einen ganz starken Einfluss hat. Auf die Lebenstätigkeit eben hemmend wirken kann oder manchmal auch, es kann auch das Umgekehrte sein, sie kann auch zu wenig hemmend sein. Wenn sie zum Beispiel zu wenig hemmend ist, dann fängt das Leben zu stark zu wuchern an, wo es nicht wuchern soll. Und dann entsteht etwas so etwas wie Tumorbildung und dergleichen. Wenn man sich so Tumorgewebe, Krebsgewebe anschaut, dann wuchert es sehr, sehr, sehr stark, aber relativ ungestaltet. Da fällt der Organismus im Grunde auf eine Stufe zurück, die bei der reinen grünen Pflanze das Natürliche ist. Aber in uns darf das nicht passieren. Also das heißt, sehr wichtig ist es auch, die Seelenkräfte ins richtige Gleichgewicht mit den Lebenskräften zu bringen. Und das heißt, die Arbeit von der seelischen Seite her ist auch sehr wichtig.
Für den Arzt.
Für den Arzt. Ja, absolut. Absolut. Und das heißt nämlich auch, dass für den Arzt also sehr wichtig ist, sich seelisch auch auf den Patienten einzulassen und ihn von der seelischen Seite her kennenzulernen. Das ist wieder ein gewisser Mangel bei der Schulmedizin, dass das oft überhaupt nicht der Fall ist. Und dann man spricht halt von der Leber oder vom Meniskus und meint damit den Patienten, weil man immer das Stückchen von ihm sieht und ihn nicht einmal physisch als ganzen Menschen sieht und schon gar nicht als physisches, seelisches und geistiges Wesen. Und alle diese Dinge spielen aber eine wesentliche Rolle beim Menschen.
Aber ist das nicht extrem gedacht? Auf der einen Seite wäre das der Sinn, jetzt auf die Leber oder die Leber.
Ja.
Auf der anderen Seite ist dann nicht irgendwo dann der Charlatanismus.
Ja, eben. Darum baut eben die anthroposophische Medizin ganz bewusst aber auf die Schulmedizin auf und sagt, ich will das aber erweitern. Also nicht ersetzen, sondern erweitern. Das ist das ganz Wesentliche. Nein, es ist völlig richtig. Wenn ich nur in die Ebene gehen würde, dann komme ich sehr leicht in den Charlatanismus hinein, weil diese Dinge, das sind Sachen, die auch ja vielfach aus alten Zeiten übernommen wurden, heute teilweise nicht mehr so verstanden werden, wie sie damals verstanden wurden, weil die Fähigkeiten bei den Menschen fehlen und auch wir als Menschen anders geworden sind und die Dinge anders wirken dadurch. Also zum Beispiel noch vor 2.000, 3.000 Jahren oder so war es viel, viel leichter, rein vom Seelischen her auf das Organische zurückzuwirken, heilend zurückzuwirken. Im Grund war der größte Teil der antiken Medizin war psychosomatische Heilung, könnte man sagen. Das heißt, durch entsprechende Einwirkung auf das Seelenleben des Patienten hat man heilend gewirkt und die sind auch alt worden. Wenn Sie nehmen die Griechen oder so, die sind nicht schon im Schnitt 70, 80 Jahre durchaus geworden. Also es ist nicht so, dass nur wir heute die großen Segnungen haben. Also die sind mit ihrer Medizin ganz gut durchgekommen. Und wenn Sie denken an die Wunderheilungen, die in der Bibel geschildert werden, das war eigentlich der normale Ort zu heilen damals. Es hat nicht immer funktioniert, aber in vielen Fällen hat es funktioniert. Was man dem Christus vorgeworfen hat, war eher, dass er nicht aus einer anerkannten Medizinschule sozusagen gekommen ist und autorisiert war, sondern er hat es gewagt, um das Volk zu gehen und heilend zu wirken und hat es noch besser gekonnt als die anderen. Und das hat natürlich wie immer den Neid und Eifersucht anderer hervorgerufen. Das haben wir schon öfter gehabt. Im Mittelalter war das mit den Hexenverbrennungen teilweise so. Die damaligen Schulmediziner heute halt als Konkurrenz gesehen haben und dann diffamiert haben. Da haben manchmal diese Dinge noch gewirkt. Natürlich war schon sehr viel Dubioses auch dabei. Aber heute brauchen wir auf jeden Fall auch diese Basis der Schulmedizin, die sich also besonders beschäftigt mit dem rein physischen Organismus. Weil der halt heute einfach viel, viel präsenter als Instrument ist, möchte ich sagen. Und nicht mehr so leicht behandelt werden kann, etwa von der seelischen Seite her.
Ist er nicht eigentlich nur bekannter geworden?
Naja, er ist bekannter geworden, aber er ist auch, wie soll ich sagen, wenn ich sage, materieller geworden, physischer geworden, er ist steifer geworden. Vergleichen Sie die Menschen selbst heute noch, die Europäer etwa mit den Chinesen, wenn Sie sich diese chinesischen Schlangenmenschen anschauen, diese einfach nur körperliche Beweglichkeit, das war in alten Zeiten allgemein viel stärker. Wir sind heute einfach steifer geworden in einer gewissen Weise, verknöcherter, wenn Sie so wollen. Und genau das ist der Punkt, dass der Organismus dann über das Seelische nicht mehr so leicht zu erreichen ist, weil er sozusagen immer mehr aus dem herausfällt. Das hängt auch zusammen mit der intellektuellen Tätigkeit, die zu dieser Verknöcherung führt.
Ich wollte nur fragen, auf welche Ebene würde die Simpata Medizin dann zugreifen? Auf das Ich? Oder?
Naja, es eigentlich arbeitet es mit allen Ebenen letztlich. Und es wird immer das Ich, an das Ich natürlich appelliert und das Ich ernst genommen, auch der einzelne Mensch mit seinem Schicksal ernst genommen. Weil jeder Mensch hat eine ganz andere Lebensgeschichte hinter sich, ein ganz anderes Lebensschicksal hinter sich und das, was bei dem einen wirkt, wirkt bei dem anderen vielleicht überhaupt nicht, weil das einfach in seinem Schicksalsweg drinnen liegt. Und oft ist es ja auch so, Schicksal ist, wenn man es aus der Sicht der Anthroposophie betrachtet, auch nicht nur so ein äußerliches Wort für das, was einmal halt alles passiert ist, sondern da liegt ein gewisses System drinnen. Man könnte fast sogar sagen, wenn ich das Ich, mein eigenes Ich in seiner Realität studieren will, dann ist am besten, ich schaue einmal mein Schicksal an. Alles das, was mir passiert ist. Und hinter dem ich eigentlich selber stecke, nämlich.
Das geschickte Heil.
Ja, ja. Im Grunde schickt uns das Schicksal, aber eigentlich letztlich wir selber uns alle die Dinge, an denen wir uns stoßen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Das ist der große Gedanke dahinter. Schicksal eigentlich als Chance, sich weiterzuentwickeln. Eine Chance, die wir uns eigentlich selber geben, durch unser Ich. Also, das, denken Sie mal über das nach. Also, gerade die Dinge, die man am allerwenigsten macht, so, oh, warum ist mir das passiert? Eigentlich, das bin ich in Wirklichkeit. Nicht in dem, wo ich am liebsten gemütlich irgendwo liege in der Hängematte und mich wohlfühle, das bin ich am wenigsten nicht. Da entwickelt sich ja das Ich sicher am wenigsten. Das heißt nicht, dass man nicht einmal in der Hängematte liegen soll, aber lernen tun wir eigentlich durch die Widerstände, die uns entgegengebracht werden. Und der Schicksalsgedanke sagt eben, dass letztlich wir selber dahinter stecken und uns die Aufgaben stellen, an denen wir uns weiterentwickeln und denen wir reifen können. Und diese Aufgaben sind bei jedem Menschen anders. Und mit kann das auch natürlich eine Ursache dann der Krankheitsentstehung sein, dass wenn ich die einmal feinen Stöße des Schicksals nicht verstehe, das halt dann einmal massiver werden und sie vielleicht einmal in einer körperlichen Krankheit niederschlagen. Das ist nicht die einzige Ursache, es gibt viele Ursachen. Also, aber das ist eine der Dinge. Und daher ist es für den Arzt sehr wichtig, das ganze Lebensschicksal des Menschen einmal zu verfolgen und vielleicht mit ihm gemeinsam auch einmal herauszufinden, ja, wo ist eigentlich deine Lebensaufgabe, die du dir gesucht hast? Also welche Hindernisse willst du überwinden? Welche Dinge willst du bewältigen in deinem Leben?
Diese Wunderärzte von früher, alle Paracelsus,
ja,
das
ja,
auch
ja,
auf anthroposophischen...
Naja, es hat viel Gemeinsamkeit. Also zum Beispiel diese Begriffe, die ich genannt habe, physischer Leib, Lebensleib könnte man sagen, für die Lebenskräfte, oder Ätherleib, das kennt Paracelsus genauso. Oder auch diesen Begriff des Astralleibes, er hat es halt ein bisschen anders genannt. Der Lebensleib, den nennt er den Archeus und den Astralleib nennt er den siderischen Leib, ist eh fast dasselbe, das siderische, also auch mit den Sternen hat das was zu tun. Also da ist sehr viel gemeint, der hatte zweifellos also solche Einblicke, ja, ja, absolut, also da ist durchaus Übereinstimmung da. Und also das ist das Entscheidende, alle diese Ebenen zu betrachten. Und die Anwendung jetzt gibt es aber auf den verschiedensten Gebieten. Genauso für die Pädagogik ist das eben ganz wichtig, dass ich betrachte, diese Ebene. Das Kind, wenn es geboren wird, dann ist einmal vor allem der physische Leib da. Der ist einmal da, der wird geboren. Was als nächstes ausreifen muss, ist der eigene Lebensleib. Die eigenen Lebenskräfte, die zunächst einmal noch sehr stark von der Mutter kommen und so, weil jetzt müssen die ausreifen zu was Eigenständigem werden. Und dem muss ich Zeit geben, diesen Kräften sich auszubilden, dass ich auch einen wirklich gesunden Organismus ausbilde, bis in alle Feinheiten einen gesunden Organismus ausbilde. Diese Bildung des Lebensleibes ist nämlich erst so abgeschlossen um das 7. Lebensjahr herum. Dann kann ich verwenden diese Kräfte des Lebensleibes für was anderes. Wenn ich sie zu früh abziehe von der Körperbildung, von der reinen Körperbildung, dann schädige ich das Kind bis ins Organische hinein.
Aber manche Kinder, also meine Tochter, die hat sich lesen sollen gelernt mit 6 Jahren. Ich habe sie ja nicht gedrillt.
Wenn von 7 Jahren das Bedürfnis auftritt, ist es auch kein Problem. Und 6 oder 7 Jahre, wieder muss man sehr individuell betrachten. Es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Also, Rudolf Steiner spricht öfters von diesen 7 Jahresperioden, aber die darf man nicht so mit dem Kalender abstoppen. Bei manchen sind 6 Jahre, beim anderen vielleicht dauert es 7,5 Jahre. Das ist individuell durchaus unterschiedlich. Also das macht dann auch nichts. Also vor allem, wenn es aus dem eigenen Bedürfnis des Kindes herauskommt, dann ist es eher ein Zeichen, dass eben jetzt noch Kräfte da sind, die schon für was anderes verwendet werden wollen. Weil dieselben Kräfte, die wir vorher für die Bildung des Körpers nämlich verwenden, werden dann frei zur Bildung, die wir uns in der Schule erwerben. Weil die Gedankenkräfte, die dann langsam aufwachen, das sind alles Dinge, die verwandt sind mit den Lebenskräften. Das sind im Grunde dieselben Kräfte, die aber jetzt nicht mehr für die Körperbildung, zumindest zum Teil, ein großer Teil immer noch, aber einen kleinen Teil davon können wir jetzt abziehen und für was anderes verwenden. Und können anstatt, dass wir den Körper bilden, fangen wir jetzt an, zum Beispiel seelische Bilder zu bilden. Zunächst einmal Bilder, die wir dann schließlich bis zu abstrakten Gedanken weiterführen können, irgendwann einmal. Aber das sind dieselben Kräfte, es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Bitte.
Das ist also dann die vorschulische Bildung im Kindergarten schädlich?
Naja, wie es heute eher angedacht ist, also aufs Intellektuelle mehr abzieht, ist sie schädlich. Wenn sie wäre eine Willens- und Gefühlsbildung, dann wäre sie gesund. Also Willensbildung, Gefühlsbildung hieße also vor allem das soziale Zusammensein, diese Dinge sehr zu stärken, dann ist es sicher gut. Aber wenn man sie zu früh intellektualisiert, ist es sicher schädlich. Und die Folgen wird man dann im Alter dieser Menschen sehen. Mit Sicherheit sehen. Weil man ihnen einfach Kräfte entzieht, die sie zu dem Zeitpunkt noch für die Körperbildung brauchen. Und das kommt dann später heraus. Es wird nur heute so wenig gesehen, klar, weil zwischen Lebensanfang und Lebensende liegt halt eine große Zeitspanne, die kaum wer überblickt und überschaut. Aber wenn man mal geschaut hat, wie die ganzen Dinge funktionieren, dann kriegt man schon ein Gespür dafür, wie das wirkt. Und das ist ja gar nicht unlogisch dann.
Also Kinder untereinander, ja. Ich habe zum Beispiel meinen 2 Jahre jüngeren Bruder lesen gelernt,
ob ja.
Das hat er natürlich wollen auch.
Ja, also ja, natürlich.
Das kann nicht schaden.
Nein, das schadet sicher nicht. Nein, das schadet sicher nicht. Also es ist das Problem ist vor allem so von der Institution von oben her verordnet wird. Ohne eben Betrachtung des individuellen Menschen, weil es ist bei jedem anders. Jeder hat ein anderes Schicksal, jeder eine entwickelt sich schneller, einer langsamer, wobei das auch keine Wertung ist, wenn sich ein Kind langsamer entwickelt, heißt das nicht, dass es deswegen schlechter, dümmer oder sonst was ist. Das kann nachher die anderen weit überholen, hat halt eine längere Vorbereitungsphase.
Aber hat nicht an sich der Menschheit relativ großes Selbstschutz Gott
sei Dank, Gott sei Dank.
Man sieht es ja nicht.
Gott sei Dank.
Das erzählt irgendwann einmal, glaube ich, zu, auch für Tod.
Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Ich meine, in der Alter rebellieren die Kinder dann eh, also gegen die falschen Dinge unbewusst. Ich meine, das macht heute dann eh in den Schulen wahnsinnig viele Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten kommen nämlich teilweise gerade daher, weil sie instinktiv rebellieren gegen das, was ihnen schädlich ist, letztlich. Und dann herrscht halt das Chaos. Also sie lehnen sich auf, aber eigentlich haben sie recht. Eigentlich haben sie recht. Das ist ein gesunder Instinkt im Grunde. Also da muss man rebellieren. Na Gott sei Dank. Also manches zum Glück funktioniert ja trotz der falschen Methoden, die angewendet werden. Es könnte nur vernünftiger wäre es halt, das Richtige zu fördern.
Aber glauben Sie, dass die Methoden heute falscher sind als wie vor 200, 300 Jahren? Oder was ist denn, sind wir heute also so weg von allem?
Nein, wir sind nicht so weg von allem. Also die Methoden in alten Zeiten hatten sicher auch ihre Einseitigkeiten. Wir haben heute die spezielle Einseitigkeit, namentlich in unserem westlichen Kulturbereich, dass wir alles viel zu sehr zu einseitig intellektualisieren und den Rest des Menschen nicht berücksichtigen. Und dadurch entstehen einfach Störungen. Störungen nämlich in der Entwicklung des Menschen, also das heißt beim heranwachsenden Menschen, dadurch entstehen Störungen bis ins Gesundheitliche hinein. Dadurch entstehen Störungen auch im ganzen großen sozialen System, weil das also auch sehr einseitig von dem dominiert wird.
Im Grunde genommen
ja.
Ist, glaube ich, jeder Mensch und als Kind schon leistungsbewusst.
Ja.
Und ich frage mich, wann soll die Leistung dann, jetzt sagen Sie, institutionalisierte Leistung ist nicht gut,
ja.
Wenn man das macht, aber wann soll dann Leistung hineinkommen? Es gibt, also im Grunde genommen möchte eigentlich jeder Mensch leisten.
Richtig.
Und das muss man mal grundsätzlich sehen.
Ja, absolut. Nein,
gar nicht. In vielen Fällen vor, dass Leistung überhaupt nicht zählt.
Ja, das ist richtig. Das ist ganz klar. Nein, so kann es nicht gehen. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ein falsches Bild, das hier in den Waldorfschulen etwa entsteht, wo man sagt, naja, also die Länge auf Leistungen so nicht wert. Eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Man geht nur gegen gewisse Einseitigkeiten an, aber eigentlich, was man will, die Waldorfschule will gerade die Fähigkeiten des Kindes entwickeln, damit es leistungsfähig ist. Und zwar aber voll seine Fähigkeiten. Nicht die Fähigkeiten, von denen irgendwer glaubt, dass das Kind sie haben sollte, sondern die Fähigkeiten, die im Kind drinnen liegen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich ja so ab und zu auch unterrichte in einer Waldorfschule in Chemie, Physik. Und das ist immer ein sehr, sehr beliebtes Fach. In anderen Schulen selten, aber bei uns ist es sehr beliebt. Weil man es sehr spannend machen kann, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich mache es mit jeder Klasse, obwohl der Stoff im Grunde der gleiche bleibt, trotzdem völlig anders. Weil ich erst einmal die Kinder kennenlernen muss, welche Interessen haben die, worauf sind sie ganz besonders neugierig, wo muss ich sie erst wecken dafür, welche Voraussetzungen haben sie. Ich kann nicht abstrakt voraussetzen, ja, weil sie vor 2 Jahren laut Lehrplan das und das gelernt haben, muss ich das jetzt können. Wenn ich sehe, sie kennen es nicht, dann muss ich mit dem Faktor rechnen. Und habe vielleicht gerade jetzt eine Gelegenheit, ihnen so nebenbei, sie dort auch noch hinzuführen. Also das heißt, der Lehrer muss konkret mit den Schülern umgehen, die da sind. Das kann ich nicht von oben verordnen. Das ist so ein wichtiger Punkt, da sind wir jetzt bei der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus, was Rudolf Steiner gesagt hat, erfordert ein sogenanntes freies Geistesleben. Das heißt, auch das Bildungssystem selbst verwaltet, nicht vom Staat organisiert, sondern die Bildungseinrichtungen verwalten sich selber, schließen sich selber zusammen zu was immer sie wollen, aber nicht ein von oben verordnetes Prinzip, was sagt, in allen Schulen muss jetzt das und das getan werden. Das hätten wir ja am liebsten. Also Montag, 21. 10 Uhr ist in allen Schulen in Österreich das gleiche Traum. Das hätten wir wohl am liebsten. Das ist objektiv messbar und dann sind alle, kann man wunderbar übertreten von einer Schule in die andere jederzeit. Das ist gar kein, aber in der Praxis funktioniert das einfach nicht. Weil in jeder Klasse ganz andere Schüler, ganz andere Kinder drinnen sitzen.
Eine ketzerische Frage.
Bitte.
Ist dann die Persönlichkeitsbildung wichtiger als die Wissensvermittlung in der Schule?
Also die Persönlichkeitsbildung müsste die Grundlage sein. Ja.
Wissen lernen muss er nichts.
Oh ja, doch. Der Unterschied ist nur, dass der Lehrstoff, das Wissen, als Mikro benutzt wird in gewisser Weise für die Persönlichkeitsbildung. Nämlich in der Art, wie ich Ihnen das Wissen beibringen kann, Ihre Persönlichkeit fördern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit Ihnen teilweise also mehr weiterbringe, als dann in der öffentlichen Schule, zum Beispiel im Chemieunterricht, gemacht wird. Und Sie selber es wollen. Also bei mir betteln Sie darum, dass die Formeln kriegen. Das ist angestellt. In der Schulmeister sagt, ja, ist so viel Formel, ich kenne mich nicht aus. Ich gebe es Ihnen nicht vorher, bevor Sie nicht angestellt sind bei mir und sage, können wir das nicht irgendwie jetzt kürzer und praktischer formulieren und sonst, und dann sage ich, ja, es gibt schon eine Möglichkeit und da können Sie die Formeln. Aber das Bedürfnis muss von innen kommen. Das geht. Und dann ist es aus dem eigenen Bedürfnis, dann machen Sie es mit Feuereifer. Und dann ist es gut, und dann ist es für Sie ja nicht mehr abstrakt, weil Sie beziehen es auf das ganze chemische Geschehen sozusagen.
Sie haben Sie begeistert.
Ja, das Wichtigste ist die Begeisterung des Lehrers. Das ist klar.
Wir haben einen Professor gehabt, der mir im Lektor gesagt hat, Professor, ich verstehe das nicht. Und das sind so Lehrer, dass das auswendig begreife ich kann.
Ja.
Das hat mich damals gestört.
Ja.
Aber dann auf einmal, ein Jahr später oder was, weiß ich mal. Da ist das.
Ja.
Plötzlich gekommen, das, was ich damals auswendig gelernt habe und nicht begriffen habe,
ja,
auf einmal vollkommen klar war.
Ja.
Ohne dass da ein bewusster Denkvorgang gelaufen
ist. Ja, es ist richtig, es spielen viele Denkprozesse sich im Unbewussten ab, das ist richtig. Und das heißt, man muss bei den Kindern auch nicht erwarten, dass sie jetzt alles selber schon bewusst haben, aber ich muss ihnen eigentlich einen Weg geben, dass das später herauskommen kann. Es muss ein sozusagen lebendiges Wissen sein, das ich in ihnen weiterentwickeln kann. Ein guter Lehrer macht das oder kann das zustande bringen. Und das geht ganz gut dadurch, dass ich erstens die Begeisterung natürlich habe, das wirkt einmal immer ansteckend. Und die muss natürlich ehrlich sein, das darf keine Show sein, sondern die muss ich innerlich spüren. Ich muss eigentlich nichts anderes wollen, als mit den Schülern gemeinsam diese Phänomene, die wir besprechen, wieder neu entdecken zu wollen. Nicht zu sagen, ja, jetzt machen sie eh schon 20 Jahre, ich kenne das eh. Ich weiß viel mehr als die Schüler, aber gut, erzählen wir ihnen ein bisschen was davon. Na, dann werden sie abschalten. Und recht haben sie, völlig recht haben sie. Wenn es mit ihnen gemeinsam entdeckt, ich selber darf, ja eigentlich verstehe ich selber so vieles nicht. Und so vieles ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es gibt nämlich immer noch neue Dinge zu entdecken. Bei den banalsten Sachen, in Wahrheit. Wo man sagt, eigentlich interessant, rätselhaft. Und da brauche ich mich nur mit den Schülern gemeinsam sozusagen auf die gleiche Ebene begeben und ich bin nur der Pfadfinder, der mit ihnen den Weg durchgeht. Aber nicht der große Weise, der oben steht und ein bisschen ein paar Verursachen seines Wissens ausstreut. Das ist schrecklich.
Aber wenn man so aus geschichtlichen Büchern liest, wie in Adelskreisen, in Herrscherkreisen, die Kinder, die Jungen, die Buben, damals gedrillt worden sind, dann wundert man sich, dass da überhaupt welche
herauskommen. Ja, das Tolle ist ja, dass der Mensch mehr aushält, als man glaubt. Also, trotz all der Widerstände entwickelt er sich trotzdem. Bei irgendwann kommt der Punkt, wo er einfach innerlich entweder rebelliert oder abschaltet oder sonst was und sie unangreifbar macht bis zu einem gewissen Grad.
Aber da ist vielleicht auch die Möglichkeit, diesen Punkt zu verstehen, dass wir in uns etwas drinnen haben,
ja,
was über all diese Hindernisse hinaus
richtig, da ist es nämlich unser Ich. Da ist der Punkt, wo wirklich die Individualität drinnen ist und die setzt sie irgendwann früher oder später durch. Das, Gott sei Dank, und im Waldorfpädagogischen möchte man nur versuchen, das zu fördern, systematischer zu fördern. Und ja, haben Sie Fragen noch dazu? Also allgemein, jetzt habe ich vieles angesprochen, vieles auch nicht, weil das Gesamtwerk Steiners ist so riesengroß, also es ist so vieles offen.
Kann man ein bisschen was von der biodynamischen Landwirtschaft
ja
erzählen?
Also bei der biologisch-dynamischen Landwirtschaft das ging aus, also im Jahre 1924 war das noch, wurde Rudolf Steiner von einigen Landwirten eingeladen, ob er denn nicht etwas auch über die Landwirtschaft sagen könnte. Es kam dann also ein Kurs zustande in Polen, in Kobawitz, im Gut Kobawitz. Und da hat er einmal so grundlegende Ideen entwickelt, wie man verbessern kann, also die Landwirtschaft. Weil es ist damals den Leuten schon aufgefallen, dass die Qualität etwa der Kartoffeln und dergleichen, dass die damals schon immer so gut war wie es noch vor 50 Jahren oder so, dass da gewisse Einbußen waren. Und das war aber in der Zeit, als schon langsam immer mehr vermehrt diese künstliche Düngung auch aufgekommen ist. Und zwar die Stickstoffdüngung des Bodens ist zwar schon viel früher entwickelt worden, aber eigentlich erst so in den 20er, 30er, also wirklich im großen Maßstab, vor allem in Polen oder so, war es noch nicht so sehr verbreitet. Und da hat Rudolf Steiner also entwickelt einmal, wie man so einen landwirtschaftlichen Betrieb überhaupt als Gesamtorganismus sehen kann, also einen Gesamtorganismus, der aber im Zusammenhang auch steht mit den kosmischen Kräften. Und auch also mit dem Hintergedanken, biologisch-dynamische Landwirtschaft soll etwas sein, was nicht nur jetzt bessere Lebensmittel und mehr Ertrag und so weiter bringt, sondern was vor allem auch beitragen soll, möchte ich sagen, zu einer Heilung des Bodens, zu einer Heilung der Erde, weil eben in der Erde selber gewisse Abbauprozesse stattfinden und man sozusagen, so wie man den Menschen heilen muss, eben im Grunde auch die Erde heilen muss. Man muss auch denken, die Erde ist eigentlich über den Höhepunkt ihrer Entwicklung hinaus. Es nehmen eigentlich die Abbaukräfte auch in der Erde bereits überhand. Und das heißt, er hat versucht, also Wege zu finden, wie man Heilkräfte hineinführen kann in die Erde, und diese Heilkräfte werden vor allem herausgeholt aus diesen kosmischen Kräften, weil dort der Ursprung der Lebenskräfte eigentlich liegt. Und dazu wurden dann verschiedene biologisch-dynamische Präparate entwickelt, also weiß ich nicht, Kuhhornmist verdünnt und so weiter. Diese Präparate werden meistens also in homöopathischer Verdünnung, könnte man sagen, verwendet. Sie werden also dynamisiert. Das heißt, wieder eine Ursubstanz wird genommen, wird mit Wasser verdünnt, verrührt, rhythmisch, wobei wieder dieser Rührprozess sehr wichtig ist. Und das wird über mehrere Stufen so gemacht, bis auch wieder von der Ursubstanz im Prinzip nichts mehr drinnen ist. Aber gerade, man könnte sagen, die Information drinnen ist. Es ist jetzt die Heilinformation für die Erde, wenn Sie so wollen, die aber aus den kosmischen Kräften heraus geholt wird. Und das wird dann über die Felder versprüht und also wenn man das einmal im Detail, da müsste man mal einen eigenen Kurs darüber machen, oder fast, also wenn man sich das im Detail anschauen wollte, also welche Mittel dann wofür wirken. Aber dadurch kann man auch Einfluss nehmen darauf, also Schädlingsbefall zu verhindern oder zurückzudrängen, weil auch diese Dinge eben, Schädlingsbefall eben auch nur dann eintritt in Wahrheit, wenn die Pflanzen an gewissen Stellen geschwächt sind. Dann beginnt der Schädlingsbefall und beginnt sich auszubreiten. Das ist ähnlich wie im menschlichen Organismus, wenn er von, weiß ich nicht, Bazillen oder Viren oder sonst was befallen ist. Wenn wir gesund sind, werden wir mit dem problemlos fertig, sie vermehren sich nicht, sie aber dauern da, wir haben alle möglichen Viren und Bakterien in uns, also das ist ja ganze Seuchenstädte, tragen wir mit uns herum. Und trotzdem passiert normalerweise nichts. Nur wenn der Mensch an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Funktion geschwächt ist, dann können sich die dort überdimensional vermehren und dann wird es kritisch, ab einem gewissen Punkt. Und ähnlich ist es im landwirtschaftlichen Organismus auch. Also dass wenn etwa die Pflanzenwelt, der Boden geschwächt ist, dass er dann anfällig wird für diese oder jene Schädlinge.
Das ist eigentlich der gentechnische Eingriff der total falsche, nicht?
Weil der man da genau
dasselbe erreichen will.
Ja. Der gentechnische Eingriff ist sehr problematisch, weil er zu einer ganz starken Einseitigkeit führt der Pflanzen.
Ja, aber letztlich hat denselben Effekt eigentlich auch, die Pflanze ist geschwächt, wie stärkt es durch eine gentechnische Manipulation?
Ja. Nur das Problem ist es, dass es da ganz einseitig gemacht wird. Und das Wunderbare der biologisch-dynamischen Methode ist, dass es eben dieses ganzseitige, allseitige im wirklichen Sinne hat, indem es also die ganzen kosmischen Kräfte hereinholt. Und da wird nur im Grunde an einem einzelnen Symptom herumoperiert.
Und die Erbinformation, eine 1000 Jahre alte Erbinformation wird von der
Richtig. Und wird ersetzt durch irgendwas, was jetzt geplant ist im
Grunde.
Ja, natürlich. Und man muss ja denken, diese ganzen gentechnisch veränderten Pflanzen sind in Wahrheit alle unheimlich anfällig. Sie sind also vielleicht gegen eine bestimmte Schädlingssorte geschützt, aber kommt die nächste, sind sie unheimlich anfällig. Und dass man sie überhaupt zur Fortpflanzung bringt, ist auch schwierig.
Also, aber was ich gesagt habe, also die Erde ist also auch im Abbau begriffen.
Ja.
Ist es nicht eine sehr statische, momentane Auffassung? Es ist doch ein permanentes Sich-Verändern.
Es ist sicher ein permanentes Sich-Verändern, aber wie soll ich sagen, so wie es im Menschenleben ist, es eine aufsteigende Phase gibt, eine Lebensmitte und dann gibt es irgendwann eine absteigende Phase. Und ich habe schon den Eindruck, also dass die Erde auch als Planet über die Lebensmitte sozusagen hinaus ist. Irgendwo. Also auch die Erde wird irgendwann einmal, da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen, aber irgendwann wird sie auch
zerstören. Die Menschen merken.
Nein, das bringen wir dann ziemlich nicht herum. Nein, also wir arbeiten heftig daran.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Bitte. Habe ich das überhört? Was hat der Rudolf Steiner in Brunn gemacht?
Er hat hier gelebt.
Ist er
Brunner? Nein, er ist kein geborener Brunner, aber er hat eine Zeit lang gelebt. Ja, also er ist geboren in Kraljevec, das ist im heutigen Kroatien, gehörte damals zu Österreich-Ungarn dazu, ist dann nach Wiener Neustadt gekommen, wenn man jetzt Zwischenstationen auslässt, und ist dann, als er zur Universität gegangen ist, ist er zunächst also nach Brunn, hat er zunächst mit seinen Eltern hier in Brunn gelebt und hat hier sehr grundlegende Gedanken entwickelt auch.
Also, und was hat er gelebt? Hat er immer wieder gearbeitet?
Ja, ich würde das vielleicht doch authentisieren. Der Vater und die Eltern, die sind hierher versetzt worden, der war der Bahnhofsvorstand in Brunn und so ist der Rudolf mitgekommen. Die haben da drüben, hat in der kleinen Kammer dann gewohnt. Die Eltern haben ihn
zwar so wie in Chile
Kammern und er hat hier mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten begonnen.
Ja, das ist das Interessante. Hier ist nämlich der Keim gelegt für das ganze spätere Werk.
Goethes wissenschaftlichen Studien hat er die Einleitungen hier geschrieben, mit Kirchner viel kontaktiert und so weiter, aber die Basis war in Brunn.
Ja, weil sein Vater war bei der Südbahn angestellt und ist so verschiedene Stationen durchgegangen. Ja, sehr interessant.
Bitte. Und was hat er studiert?
Er hat Naturwissenschaften studiert, also Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, das waren die Hauptfächer meines Wissens. Daneben aber auch, wie das damals noch üblich war, Literatur, Geschichte, Philosophie und so. Also es war damals ja noch nicht so spezialisiert, wie das heute ist.
Und abgeschlossen Abschluss?
Er hat zunächst einmal nicht abgeschlossen. Weil, also zumindest nicht mit einer Doktorarbeit, weil das ging damals nicht. An der Technischen Hochschule konnte man zur damaligen Zeit keine Doktorarbeit schreiben. Und die hat er dann später nachgeholt, den Dr. Phil, an der Universität Rostock. Dort war er zwar nur zur Prüfung dort, aber da hat er eben eine Dissertation dann auf philosophischem Gebiet geschrieben, die gehandelt hat um die Erkenntnistheorie von Goethe im Grunde, also die goethische Erkenntnistheorie, das war die Grundlage, also das, er hat das dann später als das Buch Wahrheit und Wissenschaft herausgegeben, das ist die erweiterte Dissertation, aber da hat er behandelt im Grunde, also die Erkenntnismethode, die Goethe namentlich in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten gehabt hat und hat es gegenübergestellt sozusagen dem herkömmlich naturwissenschaftlichen Denken, das sehr stark der Kant beeinflusst war.
Interessant vielleicht für die Anhänger der Anthroposophen. Es war am Anfang überhaupt nicht bekannt, dass der Rudolf Steiner hier gelebt hat. In seinen biografischen Werken von dieser Zeit ist Brunn nie erwähnt.
Nee, ja.
Und es war der Thias Müller, der im Nachbarhaus gelebt hat. Das war ein Anthroposoph, ein sehr ganz begeisterter, und der hat alle seine Schriften durchforscht und hat dann im Briefwechsel ist erst auf einen Punkt gekommen. Der hat ja in Brunn einmal gelebt. Man war sein Nachbarhaus und dann hat sich alles erhellt im Zuge
der Frage.
Aber das war am Anfang völlig
war lange nicht bekannt. Ja, ja.
Das war Thias Müllers
Das auch zu zeigen. Ja, ja, und dann ist mir erstmal aufgekommen, dass da auch diese ganz wichtige grundlegende Arbeiten entstanden sind. Weil eben Steiners ganzes Wirken ist eigentlich herausgekommen, auch aus dieser Beschäftigung mit dem Werk Goethes. Also namentlich mit dieser goethischen Farbenlehre und Metamorphosenlehre und diese Dinge. Da hat er drin gesehen, einfach eine ganz andere Art, die Natur zu betrachten, die eben nicht nur aufs Physische geht, sondern eigentlich auch das Geistige, das Lebensmäßige dahinter sind.
Ist das alles von ihm gekommen oder war da vielleicht der Vater schon
irgendwie? Nein, der Vater, mein Gott, war braver Stationsvorsteher. Er hat durch den Vater die damals modernste Technik im Grunde kennengelernt, weil Eisenbahn war damals, würde man sagen, Hightech. Also, und das hat Steiner immer betont, also dass ihm das sehr wichtig war, einerseits sehr mit der Natur verbunden zu sein, also immer in die Natur hinausgegangen, andererseits aber auch mit der modernsten Technik konfrontiert zu sein, mit dem modernsten Wirtschaftsleben dadurch und mit dem allem, was zusammenhängt. Und Gottes hat, möchte ich sagen, so die gesunde Basis seiner Denkweise dann irgendwo gegeben, dass er nicht irgendwo wie so Esoteriker, da was schwebt dann so in den Wolken irgendwo vom praktischen Leben, keine Ahnung. Und das hat er sehr wohl also gehabt. Er hat sich, um auch Ihre Frage zu beantworten, wovon er gelebt hat, er hat als Hauslehrer vielfach gearbeitet. Also vor allem bei der Familie Schöpf, dann bei einer jüdischen Familie hat er als Hauslehrer gearbeitet. Und dort ist er wieder so die Grundlagen eigentlich der Waldorfpädagogik gearbeitet, einfach aus der Erfahrung heraus. Also weil ein Kind war besonders problematisch, ein Kind mit Wasserkopf, das ist also sehr schwer weiterzuentwickeln war. Das Kind ging dann so weit, dass der Wasserkopf weg war und der konnte Medizin studieren. Wurde Mediziner, ja? Ja, einfach durch die Art, wie er mit ihm gearbeitet hat. In kleinen, vorsichtigen. Ja, bis in das hinein. Also das.
Da hat er viel. Das damals schon anerkannt, dass das vom Psychologischen kommt.
Ja, ich meine, die Familie war glücklich, sagen wir, sonst ist es gar nicht für Winter gemacht worden. Es ist halt einfach als Tatsache da gewesen. Aber da hat er jedenfalls die ganzen pädagogischen Grundlagen sich erarbeitet in der Praxis. Und das ist vielleicht also überhaupt im Anthroposophischen, im Waldorfpädagogischen, es hat sehr viel wirklich mit der Praxis in Wahrheit zu tun. Es ist nicht ein abstraktes Spinnen darüber, wie die Welt sein sollte oder sein müsste oder sein könnte, sondern es ist aus den praktischen Erfahrungen heraus. So wie auch die göttliche Naturwissenschaft eigentlich aus dem direkten Umgang mit der Natur herauswächst. Aus dem Erleben der Farben zum Beispiel. Weil Goethe sagt, das ist ein Unsinn, mit Farben zu beschäftigen und nicht wirklich hinzuschauen. Da gleich ein Messinstrument hinzustellen und dann von Wellenlängen und sonst was zu reden. Ich muss doch zuerst einmal die Farben erleben, die direkt vor meiner Nase sind. Und da gibt es mehr zu entdecken, als viele andere halt entdeckt haben. Und das ist das Grundprinzip, das sich durch die ganze Anthroposophie in Wahrheit zieht.
Das ist
Ich bin auch Frauen,
bitte.
Wie weit, wir haben jetzt also von der Medizin, von Psychologie und so gehört, wie weit wirkt sich die Steiner-Lehre jetzt auf die Technik aus? Haben Sie da irgendeinen Einblick auf die...
Naja, es gibt also einige Sachen schon, zum Beispiel Wasseraufbereitung ist einiges, also mit durch geeignete Fließtechniken, die...
Der Grande. Aber doch nicht.
Ja, es gibt verschiedene Wege, ja. Ja, aber ich muss zugeben, also im großen Stil hat sich gerade auf die Technik nicht ausgewirkt, wenn man ganz ehrlich ist. Also, das, bitte.
Wenn ich das so höre, dann muss ich heute sagen, Lehrerberuf ist kein Beruf. Von der Berufung.
Ja, absolut. 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 Darum halte ich dieses beamtete Lehrertum wirklich für sehr problematisch. Entschuldigen Sie, bitte.
Ich würde sagen, Beruf, sollte jede ausgeführte Tätigkeit eine Berufung sein.
Also, ja, das ist ja nicht schon so. Ja, völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Und ich finde, auch selber hat man da die größte Lebensfreude. Ja. Ich meine, wenn ich einen Beruf mache und man jeden Tag denkt, Gott, dann sind die 8 Stunden oder wie immer wieder vorbei, aber ich brauche es halt leider, damit ich überleben kann, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich denke auch, dass das also in allen Bereichen möglich ist. Und man muss als Mensch natürlich auch irgendwas Seines finden, wo man seine Fähigkeiten einbringen kann.
Und die Eltern müssen dann natürlich auch mitgehen und die Wahl des Kindes.
Richtig.
Zur Kenntnis nehmen.
Richtig, ja, natürlich.
Die Differenz zwischen Eltern so groß ist wie noch nie.
Ja, das ist richtig. Aber es müsste der Wille und der Wunsch da sein, zu entdecken, was aus dem Kind eigentlich herausspricht. Und von dort her will und nur das zu fördern. Also im Grunde, wenn man nicht pädagogisch oder waldorfpädagogisch, wie auch immer, ist eigentlich zu helfen, dass das herauskommt, was im Kind selber liegt. Ich kann ihm gar nichts beibringen, sondern ich kann im Grunde nicht das herausholen, was in ihm liegt. Und durch diese Fähigkeiten kann er sich dann dieses oder jenes Wissen und so weiter erwerben, das zu ihm passt. Und mit dem er dann umgeht. Widerstände sind wichtig, absolut, natürlich.
Was man ihnen verbietet, wollen sie am allerliebsten.
Ja.
Man kann aber dabei zuschauen.
Ja, richtig. Nein, Widerstände sind absolut wichtig.
Es war doch diese falsche Auffassung von der anti-autoritären Erziehung, dass man die Kinder machen lassen wollen, was sie
wollen. Ja.
Du bleibst eigentlich nur autoritär ist, du darfst nicht. Anti-autoritär ist, du darfst nicht, weil.
Ja.
Und. Denn ohne Maß, ja.
Nein, das ist richtig, ja, absolut. Ja, absolut, die Kinder. Und sie betteln eigentlich darum, die Grenze irgendwo zu finden. Dadurch werden sie ja bewusst. Ja. Also,
wer aber das gelesen hat, diese Sammerhill zum Beispiel, das Buch über diese Anti-Autorisierung, wird aber vielleicht dann doch bemerkt haben, dass der sie geführt hat, eine Riesenautorität war und deswegen war das gar nicht der Anti-Autorisierung.
Nein,
die haben dem nachgefolgt und deswegen
richtig.
Und genauso ist es auch in der Schule, denn es gibt eine bestimmte Zeit in dieser Schulzeit, wo eher anti-autoritär, wenn ich das jetzt in Anführung, als Vorbild der Lehrer, als Vorbild, wo die Kinder das eh gern machen, was der Lehrer macht, bis zu einer Zeit, wo sie sehr wohl dann frei werden und aus eigenem was
natürlich, machen. Natürlich, richtig, ja.
Und so gesehen haben wir...
Aber man muss sich dahin führen erst, ja.
Unterschiedliche Notwendigkeiten.
Nur Autorität müsste oder sollte halt etwas sein, was durch sich selbst wirkt. Die Autorität ist der, der einmal die Herrschaft über sich selber vor allem hat, die Autorität über sich selber ist und ihnen das vorlebt.
Ja, aber
leben wir es immer. Nicht, das geht nicht, ich verlange von ihnen was, was ich eigentlich eh selber auch nicht will.
Ja, vorleben ist ja
das ist
die Erziehungsmethode, nicht?
Ja, also das heißt, man muss auch sicher als Lehrer oder überhaupt als Mensch die eigene Persönlichkeit entwickeln entsprechend. Dann ist sie den Schülern Vorbild. Und das wirkt sowieso. Das wirkt ja, sowieso.
Das ist dann wichtig, das ist ein Elternsein.
Ja, na sicher, ja, ganz klar. Ganz klar. Ich meine, diese ganze anti-autoritäre Geschichte ist teilweise also Bequemlichkeit. Sie wissen nicht, wie es möglich ist. Es ist halt oft schwierig, Nein zu sagen. Das ist, erfordert halt eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Kind, die mühsam ist. Unter Umständen. Und dann schmeißt man schon die Nerven weg und sagt, mach, und zertrümmere irgendwas und es gibt wieder ein Umlauf. Ja.
So, unsere Söhne sind heute um 50 herum, nicht? Und ich weiß, ja, die sind dann gekommen. Den hat aber seine Mutti gar nicht lieb. Der darf alles machen, was er will.
Ja.
Also die haben das so
Ja, das war ja eine gewisse unglückliche Phase.
Ja, ja.
Ich meine, sicher, gut war nicht die alte Arschstaberlautorität. Das ist auch klar. Also das musste auch.
Prozess, nicht, ja, dass man von einem
Extrem ins andere fällt. Richtig, ja. Also es war sicher eine Phase, durch die man durch musste und wo man auch erkannt hat, dass so auch nicht funktioniert. Das
genau.
Die alte mal kurz zurück zur Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Wie Sie gesagt haben, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Ich habe selber 6 Jahre in der Schule unterrichtet und habe sehr viele Lehrerpersönlichkeiten kennengelernt und auch in Stadtschulen. Und die Persönlichkeit, die auch in der Stadtschule steht, macht tolle Arbeit,
wenn
sie selber
entwickelt. Richtig.
Und es gibt auch
Lehrer, die so heißen und
die absolut, absolut. Diese Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, das alles.
Ja, na absolut, absolut. Und gerade Waldorfpädagogik ist ja nicht eine Sache, wo ich nach Handbuch vorgehe, diese und diese Sachen muss ich tun, sondern es ist eine Sache der inneren Entwicklung. Das ist es vor allem. Und ich, nur in dem Maße, in dem ich mich selber innerlich immer weiter entwickle, kann ich den Kindern auf dem Gebiet etwas geben und Vorbild sein sozusagen. Ja, das ist das Eigentliche, was wirkt. Und dann bringe ich sie mit Begeisterung zu allen, dass sie sich nämlich auch das Wissen erwerben, das sie haben sollen.
Natürlich habe ich es in der Waldorfschule leichter oder von der anderen, weil ich Handwerkszeug bekomme.
Richtig,
aber das heißt nicht, dass ich mich nicht entwickeln muss.
Nein, das heißt mit absolut nicht. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Das heißt, ob man Waldorf-Lehrer ist oder sein kann oder überhaupt Lehrer sein kann, ist eine Frage der inneren Entwicklung. Und wie man es jetzt nennt, ist eigentlich ganz egal.
Also es geht, der Lehrer soll sich immer
reinigen. Sonst ist er keiner. Also jeder Mensch sollte es eigentlich, aber Lehrer dann
ganz besonders. Heute wird das Kind in dir hineingegeben und zu Hause wird nichts gemacht.
Ja. Nein, aber es ist schon oft so. Es ist so. Also kannst du weiter schulden, weil ich weiß, es ist ein bisschen besser dann, weil die Eltern nicht so viel mehr engagierter sind. Aber in der öffentlichen Schule ist oft so, dass man falls man gibt die Kinder ab und falls dann irgendwann wieder. Das ist jetzt natürlich das andere Extrem, aber es. Ich meine, klar, weil das Berufsleben fordert halt sehr viel, wenn es einen Stress da ist.
Ich kann auch die Gesellschaft einbringen, wenn man es raus nicht macht.
Ja. Ja, es ist ein weites Feld in diesem Sinne. Ja. Dankeschön.